Happy Shooting, Folge 484. Ich komm noch mal rein. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoycamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin moin.
Stimmt nicht, ist Abend.
Das stimmt, aber wer weiß, wann man das hört. Hast du denn Licht und Routing im Griff?
Licht und Routing? Wieso Licht? Also Routing ja, aber Licht?
Podcastest du im Dunkeln?
Ja.
Ist besser, wenn man nackt ist. Ne?
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja. Nee, das Licht hier wird doch per HomeKit gesteuert, bis uns mal irgendjemand die Bude hackt. Hey, lass uns mal bei der Viewfinder-Villa vorbeigehen und ein bisschen Lightshow spielen.
Muss mal gucken, wenn eine Drohne ums Haus fliegt, nicht, dass genau. Dann plötzlich das Licht an- und ausgeht. Ja, wer weiß.
Noch ist alles okay. Aber ich glaube, der Key ist, glaube ich, schon geleakt, der Zigbee-Key oder so.
Ach, mit Sicherheit.
Ich weiß es nicht.
Du wirst es erleben.
Ich werde es erleben. Wir haben zur Not haben wir noch echte Glühbirne. Die kann man dann tauschen.
Super. Naja, also Licht gut, alles gut.
Heute Sendung über Fotografie, nichts Besonderes eigentlich, wie immer. Kurze Sendung haben wir vorhin festgestellt, wir haben ja kaum Themen.
Richtig, machen wir heute mal ein bisschen knackig. Also, ja, was haben wir denn heute?
Wir haben heute ganz viele tolle Sachen, unter anderem eine Ausstellung von Tim.
Oh, du hast den Gewinner über, wir wollen Gewinner ermitteln, den hast du völlig...
Ach so, Drehenaufgabe, Gewinner, ja, okay, und eine Ausstellung von Tim.
Übergang, genau.
Habe ich die jetzt durcheinander gebracht.
Sowas. Außerdem geht's wir haben eine Audiofrage bekommen, yay!
Genau, und ich habe mir mal Google Fotoscan angeschaut.
Außerdem etwas zu Hell 9000.
Und Feedback und Lob.
Und ein Flugdrohnenblitz.
Und wir gucken mal kurz bei Elton John rein.
Das ist gut. Der Ralf hat sich mal, der ist mal bei Olympus reingeguckt.
Und wir erzählen euch was über die Instaflex TL70.
Außerdem geht es um Affinity Designer.
Und für die Pentax K1 gibt es eine neue Firmware.
Das ist geil, jawohl. Ja,
das war es eigentlich schon, ne? Reicht.
Eigentlich war es das schon. Und der Axel, der hat uns ein Geräuschrätsel geschickt. Das machen wir hier auch. Ich muss viel zu viele Knöpfe drücken. Das muss einfacher werden. Das Geräuschrätsel von Axel klingt so.
Zippo. Das ist ein Zippo.
Ein Zippo?
Das klang wie so ein Benzinfeuerzeug.
Ach so, Zippo. Jetzt habe ich es verstanden.
Ja.
Ja. Nee, ist es nicht. Ist was Fotografisches.
Macht Fotos. Na gut, wir freuen uns übrigens immer über eure Geräuschrätsel, auch andere Geräusche, die ihr uns schickt. Also so, wenn ihr ins Mikro reinsprecht, finden wir ganz, ganz toll. Schickt uns auch gerne einen Audiokommentar. Und hier live mitmachen könnt ihr auch. Wir nehmen die Sendung heute am 22. November 2016 auf. Und wir haben ja natürlich wieder den Slack mit dem HS-Fragen-Kanal. Da sind schon ein paar rein. Wenn ihr während der Sendung was reinwerfen wollt, dann tut das einfach noch. Dann natürlich auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Google plus happyshooting.de/community und auf facebook.com/borisninkefoto. Und am Schluss der Sendung gucken wir rein. Ja, außerdem natürlich wie immer an dieser Stelle einen ganz, ganz, ganz dicken Dank an alle, die hier mithelfen. Shownoter, Slack-Einlader, Hausmeister, mit der Mistgabel im Kanal rumrennen und so. Und finde ich cool.
Ja, sehr gut.
Weißt du, wo ich am Wochenende bin?
Ich wollte gerade sagen, da ist doch wieder eine Börse, nicht wahr?
Genau, und zwar wie jedes Jahr, ich muss es gerade mal hier parallel eintippen, Fotobörse Darmstadt. Die haben zweimal im Jahr diese große Gebrauchtfotobörse. Auch dieses Mal sind wir wieder mit dabei. Also Moni und ich werden persönlich da sein. Wir haben auch schon 3 Karten verlost. Die sind über den Slack, über den Analogkanal rausgegangen. Sind alle jetzt verschickt. Sollten rechtzeitig ankommen. Das heißt, 3 Leute kommen tatsächlich früher rein als der Rest. Das sind so... Eigentlich sind es Ausstellerkarten, aber damit kommst du halt eine Stunde vor der Meute rein. Die Normalos kommen um 10 rein, wird schon um 9.
Das heißt, ihr habt dann schon alles weggecashed.
Wir grasen schon mal ab alles. Nee, aber man weiß halt schon mal, was wo ist und so. wird auch manchmal verdonnert, hier noch eine Kiste reinzutragen. Du läufst doch da nicht leer rein, oder?
Ja, kein Gang umsonst, ne?
Genau, also ist jetzt am Sonntag, 27.11. in der Mensa der TU Darmstadt, auf der Lichtwiese heißt die Straße. Also wenn ihr in der Nähe von Darmstadt seid, wir machen so ein inoffizielles Hörertreffen dort. So alle, die da sind, einfach mal Hallo sagen. Man sieht uns irgendwo auf der Börse. Wir sind da mal hier, mal da. Und tippt uns einfach auf die Schulter, wenn ihr uns seht, Moni oder mich. Und wer uns ganz verpasst, der kann dann einfach mal gucken. So um die Mittagszeit rum sind wir wahrscheinlich unten in der Cafeteria. Da gibt's nämlich Erbsensuppe.
Ja, das klingt auch gut.
Ja, und wie gesagt, Aussteller aus ganz Europa, Besucher aus großem Umfeld. Gibt sogar ein Rahmenprogramm. Die haben also da immer wieder mal so Vorträge und Geschichten am Rand noch. Und wir schlagen uns den Sonntag dort um die Ohren.
Na, schau an. Guck, und ich habe am Samstag ein Shooting und am Sonntag ein Familientreffen. Drum kann ich nicht hin, aber ich habe dir ja einen kleinen Auftrag mitgegeben. Vielleicht findest du ja was Schönes für mich.
Chris, bring mir ein Objektiv mit. Ich schau mal, was ich tun kann.
Ja, genau.
Also, wer kommen möchte, Fotobörse Darmstadt, wir machen mal noch einen kleinen Link in die Shownotes. Es ist ein bisschen kurzfristig, aber ich glaube, ich habe schon oft genug drüber geredet.
Cool, cool.
Ja, du hast News von Pentax.
Ja, hat uns der Sailor geschickt. Die Pentax K1, ne, die Vollformatkamera, die digitale,
ja, schon in der Hand gehabt bei dir,
die ich zum Testen dabei hatte auf dem Insel-Workshop und auch in Hannover einmal. Da gibt's eine neue Firmware, nämlich die Firmware 1.4 inzwischen. Das geht echt ratzfatz. Als ich die hatte, hatte ich noch 1.0 drauf und dann gab's gerade 1.2. Und kaum, dass ich sie zurückgegeben hatte, gab's 1.3 und jetzt gibt's schon 1.4. Sie haben da nicht näher spezifizierte Korrekturen und Optimierungen vorgenommen, aber auch neue Funktionen mitgebracht. Es ist die Rede von einem roten Licht für die Monitorbeleuchtung. Also ich nehme an, dass das Display dann eher rötlich gefärbt ist. Das soll halt sein, wenn du nachts draußen bist und Langzeitbelichtung machst, damit das Monitorlicht dich nicht so blendet. Dann haben sie den Bulb-Modus jetzt mit einem programmierbaren Timer versehen. Das ist etwas, da habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich naheliegend. Denn wenn du das Astro-Tracking-Feature benutzt, dann kannst du bis zu 5 Minuten ja den Sensor nachführen lassen, um die Erdrotation auszugleichen. Und da kannst du auch vorprogrammieren. Da kannst du sagen, mach 30 Sekunden, mach eine Minute, mach 2 Minuten. Also das kannst du dann so einstellen.
Also da ist das eh schon drin gewesen.
Da ist das drinne, aber beim normalen Bulb nicht. Und das haben sie jetzt nachgebaut, also dass das auch beim normalen Bulb-Modus eben so ist. Finde ich sehr praktisch. Genau, und bei Langzeitbelichtung kann es dir halt passieren, dass du diese weißen Pixel kriegst, also diese Hot-Pixel. Und da gibt es jetzt eine Option, um die automatisch rauszumappen, damit die gar nicht erst in deinem RAW oder JPEG ankommen.
Ja. Ach so, ja, das macht ja normalerweise dann hinterher irgendwie deine Fotosoftware eh weg.
Genau, aber hier machen sie es dann schon gleich in der Aufnahme sauber. Warum nicht? Okay. Scheint wohl bei dem einen oder anderen ein Problem gewesen zu sein.
Ja, gut.
Also die sind da fleißig am Optimieren. Solltet ihr eine K1 haben, probiert das mal aus und probiert doch mal aus, ob wenn ihr den Back-Button-Fokus macht, also fokussieren hinten auf der AF-Taste und nicht mit halb durchdrücken des Auslösers, ob diese Einstellung jetzt auch ankommt, wenn man einen Weißabgleich machen möchte, einen manuellen Weißabgleich. Da war es nämlich so, dass wenn man eine Aufnahme von einer Graukarte dann macht, der Fokus doch wieder vorne auf dem Auslöser lag. Vielleicht haben sie das jetzt ja gefixt. Steht hier aber nicht dabei, also weiß ich nicht. Gut.
Gut, gut.
Der Mirko hat uns geschrieben, von der Firma Serif gibt es die Affinity-Produkte, unter anderem den Affinity Designer und Affinity Photo, haben wir schon von erzählt. Ich habe beide hier im Einsatz. Und es ist jetzt der Affinity Designer für Windows da. Der war eine Zeit lang in der Beta-Phase. Nun ist er final. Und wer uns jetzt live zuhört und vielleicht wer es am Donnerstag noch hört, bis zum 24. November 2016 gibt es einen Einführungspreis, da kostet das Ding 40 statt 50 Euro, also 39,99 statt 49,99. Oh, könnt ihr euch mal reinziehen. Also wenn ihr was mit Vektorgrafiken vorhabt, dann ist Affinity Designer sicherlich eine schöne Alternative zum Illustrator.
Ja, und der Sebastian fragt genau daran anlehnend, hallo Boris, ich bin es nochmal mit einer Fotofrage. Ich bin ja wie ihr auch in froher Erwartung für Produkte aus dem Hause Serif. Nun ist dort endlich die Windows-Version für den Affinity Designer rausgekommen und zwar mit einem Rabattangebot zur Einführung. Das Affinity Photo ist zudem gerade in die Beta-Phase gekommen. Meine Frage ist nun, welches Tool hier mehr Sinn macht oder gar beide? Vielleicht hast du oder Chris schon etwas Erfahrung mit Apfel-Hardware gemacht. Inwieweit überdecken sich die zwei Programme? Ist der Funktionsumfang zur Bildbearbeitung vergleichbar mit dem Adobe-Produkten? Können mit Designer und Foto diese MYK-Farbprofile genutzt werden? Und die gehen ja bei Lightroom nicht. Vielleicht kennst du auch eine gute Seite, wo Pros und Cons aufgelistet sind. Da die Rabattaktion nur noch bis Donnerstag läuft, schreibe ich dich direkt an, weil es zur Veröffentlichung der nächsten Folge zu spät wäre. Aber prinzipiell könnt ihr die Frage auch gern mit in den Podcast aufnehmen. Schöne Grüße. Genau. Nach Nordheim und 321 Foto, Sebastian.
Haben wir hiermit gemacht. Ich habe ihm schon geantwortet. Mhm. Also wer jetzt auch diese Frage sich stellt, Designer oder Foto. Designer ist halt die Vektoranwendung. Also da geht es um skalierbare Vektorgrafiken. Eine Vektorgrafik zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie beliebig skaliert werden kann, ohne eine Auflösung zu verlieren.
Dass sie nicht aus Pixeln besteht, sondern aus Vektoren. Ne?
Genau, das sind einfach Liniendefinitionen. Und das kann man gebrauchen, wenn man Icons designt, die man eben in verschiedene Auflösungen skalieren muss. Wenn man Logos macht, oder ist der Plural Logi? Man weiß es nicht so
Logan,
genau.
Logan, bitte.
Logata? Loganten.
Logii.
Logii finde ich schön. Also so Zeug halt. Also alles, was eher grafisch ist, Design halt. Und Affinity, also bei Adobe wäre es der Illustrator. Und Affinity Photo ist quasi die Antwort auf das Photoshop. Da geht es um Pixelgrafiken, Pixelmanipulation. Die Funktionalität überlappt sich bei beiden schon. Also auch im Designer kann man ein Foto mit reinmachen, irgendwo drauflegen auf die Grafik und natürlich auch skalieren, ist dann halt pixelig. Man hat so ganz einfache Möglichkeiten, das auch zu bearbeiten. In Affinity Photo gibt es auch einfache Möglichkeiten für Vektoren, aber die Schwerpunkte sind ganz klar. Im Designer ist es eine Vektoranwendung, wo man hinterher ein Pixelformat exportieren kann. Da gibt es sogar so eine Vorschau, so eine Pixelvorschau, wo man dann nochmal fein justieren kann von der Größe her, wie das ausschaut. Und Foto ist ganz klar für Pixelgrafiken gedacht, also ganz klar ein Photoshop oder ein Angriff auf ein Photoshop. CMYK können sie. Das benutze ich mit Foto sehr häufig, weil ich habe hier einen Kunden, für den mache ich regelmäßig so Werbezeug, Flyer, Banner, Flaggen und was nicht alles. Und wenn man das mit Flyer-Alarm drucken lassen möchte, dann möchten die Vorlagen in einem Pixelformat haben, als JPEG zum Beispiel, mit einem ganz speziellen CMYK-Farbprofil, was die auch zum Download anbieten. Und das kann man mit Affinity Photo schön umwandeln. Da sagt man, okay, hier hast du dein RGB-Bild, konvertiere mir das mal nach CMYK und dann ordne bitte oder konvertiere das mit diesem ganz speziellen Profil, was ich da eben brauche. Und dann ist sichergestellt, dass die Farben auch so rauskommen, wie man das eben haben möchte. Ja, soweit dazu, ne? Also wenn man irgendwie so Textkunst und sowas machen möchte, wie gesagt, Logos Design, dann den Designer. Und für alles, was halt fotografisch ist, Foto.
Und ist halt nicht wirklich teuer, wenn man das mal mit den großen Adobe-Produkten vergleicht. Und du brauchst kein Abo.
Richtig.
Brauchst kein Abo, sondern du kaufst das ehrlich, und hast das und fertig.
50 Euro für so eine Software, das ist der Hammer.
Ist geschenkt, ne?
Also Affinity Photo hat jetzt natürlich nicht 100% Funktionsumfang von irgendeiner aktuellen Photoshop-Version. In aktuellen Photoshop CC hast du 3D-Funktionen und so Zeug drin, das hast du hier nicht. Was du hier aber auch hast, ist diverse Möglichkeiten der Freistellung und Nachbearbeitung der Freistellungsmaske, ganz ähnlich wie das in Photoshop
Ebenen funktioniert. Ebenen natürlich.
Ne, Ebenen, Modi zum Verschalten der Ebenen mit Echtzeitvorschau, während du mit der Maus über den Eintrag im Menü fährst. Ist rasend schnell. Wie gesagt, CMYK ist dabei. Also, ich habe so richtig jetzt noch nichts vermisst, muss ich sagen.
Ich glaube, man kann das auch erstmal gratis testen.
Ja. Demo-Version laden und ausprobieren. Tja. Also, das ist schon sehr geil. So.
Jetzt musst du mal was über die Instaflex erzählen.
Instaflex, ja, das hat uns der Leon geschickt. Das war mir neu. Ich weiß nicht, ob es das schon länger gibt oder ob es neu ist. Es ist eine Sofortbildkamera, die mit dem Fuji Instax-Film arbeitet, und zwar mit dem Mini, das Instax Mini, also diese visitenkartengroßen Bilder. Die Kamera sieht aber aus wie so eine alte analoge Twin-Lens-Reflex, also eine doppeläugige.
Und die jetzt, so übereinander zwei Augen hat.
Ja, genau. Also wie so eine, wie hießen sie?
Rollerflex zum Beispiel.
Daher der Name, ne? Instant-Flex heißt sie. Der Macher, der das hier gebaut hat, chinesische Abstammung, wenn ich dem Video da glaube, dann hat er damit angefangen, indem er eine alte Kamera umgebaut hat. Also es ist wohl so ein Trieb von ihm, Dinge auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Und dann offenbar ist da ein richtiges Projekt draus geworden, sodass man die neu gebaut hat. Also man hat ein kleineres Gehäuse genommen. Sie schreiben irgendwo auf der Webseite 30% kleiner als eine originale Twin Lens, damit ein bisschen kompakter. Und ja, hat die eben für diesen Fuji Instax Mini-Film aufbereitet. Was ich ganz witzig finde an der Kamera ist, dass es ein bisschen mehr ist als nur so Ritsch-Ratsch-Klick. Also du hast eine Blende da drinnen mit 5 Lamellen. Da haben sie ein paar Beispielbilder. Das sieht eigentlich ganz nett aus, was du da an Bokeh rausholst. Hat eine Offenblende von 5,6. Ist jetzt also nicht wahnsinnig lichtstark, aber ist okay. Und du kannst sie eben noch schließen auf 8, auf 16 und 22. Und es gibt eine Einstellung für Bokeh. Und wenn ich dem Foto da glauben kann auf der Webseite, dann werden die Lamellen so gegeneinander verschoben, dass die mittlere Öffnung nicht kreisrund ist, sondern sternförmig. Das ist schön für Weihnachtsbilder.
Und man muss natürlich dazu sagen, es ist eine Schachsucherkamera. Das heißt, du fotografierst ja mit diesen Kameras nicht, indem du die Kamera ins Auge hältst, sondern indem du die vom Bauch hältst und von oben reinschaust.
Richtig, und zwar rein analog. Also da ist wirklich eine Mattscheibe drin.
Genau.
Du schaust halt durch das obere Objektiv, ne?
Genau, deshalb haben die ja zwei Objektive. Da gibt's dann sogar noch so Zubehör, ne, so Close-Up-Linsen. Das sind dann tatsächlich Doppellinsen, weil du brauchst natürlich sowohl für die fotografierende Linse als auch für die Kompositionslinse brauchst du ja eine gleiche Vergrößerung.
Genau. Das Objektivschreiben ist aus 3 Elementen. Es ist ein Blitzlicht eingebaut. Aus
3?
Ja, ja. Oh. Also es ist nicht einfach nur so ein Plastikding, ne?
Nur 3 ist aber schon sehr wenig.
Naja, komm, aber eine einfache Kamera. Also
früher aber Instax Minifilm ist ja eh klein, ne? Da.
Sie haben Blitzlicht drinne. Das ist natürlich so ein frontal in die Fresse Ding. Eine Lichtmessung ist drinne und eine Belichtungskorrektur kann eingestellt werden. Es gibt einen Bulb-Modus und sie vergleichen halt immer mit den Originalen, mit den analogen Twin Lens. Da schreiben sie, man kommt halt im Gegensatz zu den Originalen auch nah ran. Also du hast eine Naheinstellgrenze von 48 cm. Oder nimmst halt noch die Nahlinse.
Genau.
Finde ich irgendwie ganz witzig, kostet einen lustigen Preis von 348 €, ja. Oder wie ich gerne sage, 348. Es ist jetzt nicht so wirklich ein Schnapper. Man müsste das irgendwie tatsächlich mal in der Hand halten. Schaut mal rein auf mint-camera.com, da findet ihr diese und auch andere Kameras.
Also der Preis, der liegt schon ein klein wenig über meiner Impulskaufgrenze.
Ja, so bei 99... Dann klickt man wahrscheinlich dann doch mal, aber ob ich damit jetzt so oft losgehen würde. Ich meine, der Film kann ja schon was, ne? Und Instax Minifilm gibt es ja jetzt inzwischen auch in Schwarz-Weiß. Kann man bestimmt lustige Sachen mitmachen. Ah, 350 €. Schwierig, schwierig.
So, na gut. Aus. Boris, wir müssen über Olympus reden.
Ja, ich habe extra eine Kapitelmarke gesetzt. Wen jetzt die Olympus... Die EM 1.2, wie sie jetzt so gerne genannt wird, die EM 1 Mark II, nicht so interessiert. Es gibt einfach bis zum nächsten Kapitel. Die Live-Hörer haben jetzt leider Pech gehabt.
So schlimm ist das jetzt auch nicht.
Der Ralf.
Wieso entschuldigst du dich denn für Olympus?
Ich finde es total geil, weil...
Ja, warum musst du dich denn für nichts entsporen? Es muss ja nicht so peinlich sein, dass du mit einer Olympus fotografierst. Es ist schon in Ordnung.
Es gibt viele, die sagen, wir reden zu viel über Olympus. Das finde ich aber sehr lustig, weil früher ist es immer, wir reden zu viel über Canon. Also Leute, ihr müsst euch schon entscheiden.
Och, ich kann auch gerne was über meine 5D erzählen, so ist das nicht.
Das ist gut, ja, mach das.
Als Gegengewicht.
Der Herr Ralf hat sich die nämlich mal angeguckt. Ich habe jetzt schon ein bisschen versucht, da Kontakt aufzunehmen, um mal eine zu bekommen, aber es sieht irgendwie schlecht aus mit Presseexemplaren. Nun denn, der Ralf hatte jedenfalls Zeit, mal hinzufahren und schreibt: Hallo Boris, hallo Chris, ich war bei einer Fotoausstellung von Olympus, Travel Diary mit Fotos von Michael Polizer. Polizer? Polizer? Dort konnte man auch die EM1 Mark II in Anführungszeichen testen. Ich hatte sie mit dem neuen Olympus 25mm f1.2 circa 10 Minuten in der Hand. Also kein echter Test, aber die kurze Zeit reicht aus, um einige Eigenschaften der Kamera zu erkennen, die vielleicht für einen Kauf oder dagegen sprechen. Und da hat er hier mal eine kurze Liste gemacht. Zum Beispiel die Haptik. Er sagt, das Gewicht ist okay, der Griff ist tiefer und für größere Hände besser geeignet. Leider war vor Ort kein Batteriegriff vorhanden, daher kann ich keinen Vergleich mit meiner EM1 machen, die er immer mit dem Batteriegriff nutzt. Das ist interessant, ich benutze ihn nämlich immer ohne Batteriegriff. Ich habe auch einen dafür, hatte den damals mitgenommen, so aus Angst, dass mir die Kamera ein bisschen zu schmal ist. Aber ich komme tatsächlich ohne Batteriegriff besser damit klar. Also bin da auch sehr gespannt, was den Griff angeht. Das klingt aber schon mal so, als ob ich das mögen würde. Dann sagt er, der Auslöser fühlt sich schwammig an. Merkt man sofort, wenn man eine EM1 hat. Gefällt mir nicht, kann aber sein, dass das mit Absicht gemacht wurde wegen des Pro-Capture-Modus, wo bereits Bilder aufgenommen werden, bevor man gänzlich durchdrückt. Ist aber nur eine Theorie seinerseits. Das fände ich wiederum nicht so schön. Also die EM1, die ich habe, hat schon durchaus einen erkennbaren Druckpunkt, aber der ist schon sehr leichtgängig, der Auslöser. Wenn das jetzt noch schwammiger wäre, wird mir das nicht so gut gefallen. Vielleicht aber auch nur die Vorführgeräte, ne? Weil, wie gesagt, so richtig ein finales Exemplar scheint gerade schwer zu sein, in die Hände zu kriegen. Display-Anzeige sagt er, gleiche Größe und Auflösung, sieht aber gut aus. Ja, da kann ich hier auch bei meiner 1 überhaupt nicht meckern, alles ist super. Und dann kommt aber die Display-Mechanik und da schreibt er hier mit 5 oder 6 Ausrufezeichen einfach Mist. Die alte Mechanik der EM1 war symmetrisch, man konnte das Display quasi hervorziehen und wie einen Schachtsucher nutzen. Interessant, wenn man die Kamera nah am Boden hat.
Ach so, dass du dann von oben drauf guckst.
Genau, also die Einser, die kannst du halt nur das Display nach unten oder nach oben klappen, aber nicht zur Seite schwenken. Ja, das ist bei der alten so. Und die neue hat eben die Mechanik an der Seite, sodass man das auch ganz nach vorne, 180 Grad nach vorne schwenken kann. Da schreibt er, die neue Mechanik ist die gleiche wie bei der EM5 Mark II. Für Video vielleicht besser, aber zum Fotografieren nicht so dolle. Ach ja, es gibt ein Video von Paddy, wie er die Pentax K1 am Display greift und dann schüttelt. Das habe ich auch auf den Workshops mehrfach demonstriert. Also die Pentax K1 ist quasi der Panzer unter den Kameras. Und da schreibt er hier, das macht man mit der EM1 Mark II definitiv nicht. Da könnte ich jetzt aber ergänzen, das macht man definitiv mit keinem Display. Außer mit dem von der K1. Ansonsten traue ich mich das wirklich mit keiner Kamera.
Und das mit der K1 traust du dich auch nur, weil du schon mal irgendwo gesehen hast von Pentax als Demo, ne?
Ich habe es live gesehen, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber
das ist schon beängstigend.
Aber du hast die Mechanik gesehen, also bei der
K1. Ja, da geht nichts kaputt.
Das ist also, weiß nicht, zur Not kannst du wahrscheinlich die Kamera über ein Stahlseil schwingen und dich dann da runterrutschen lassen oder so, wenn die... Weißt du, wenn die Seilbahn mal nicht mehr fährt, dann nimmst halt die K1 übers Seil und lässt dich runterrutschen. Die hält das aus, aber sonst auch keine andere. Ja, Akkuanzeige, schreibt er, wird jetzt als Zahl Prozent genau angezeigt und das Akkusymbol ist etwas größer, wer es braucht. Ich glaube, das hat Canon mit der Mark III eingeführt, ne? Dass die Prozentzahl angezeigt wird oder so. Ist das nicht so? Ist das bei der Mark IV so? Die Akkuleistung, die
Restanzeige? Nö, das ist einfach das Akkusymbol wie immer.
Aber hat mehr Segmente, oder? War das nicht so, oder war das bei den Nikon?
Muss ich mal gucken, Moment. Die hat ganz normal ihre 3-4 Segmente wie vorher, glaube ich. Also das springt mir zumindest nicht ins Auge. Wenn es anders wäre, dann hat es mich nie interessiert.
Irgendwas klingelte da. Vielleicht war das aber auch bei Nikon, kann sein. Naja. Also ich bräuchte jetzt auch keine exakte Zahl, muss ich sagen. Also wenn man das letzte Symbol sieht oder wenn es anfängt rot zu blinken, dann weiß man muss mal tauschen, das reicht eigentlich. Dann schreibt er Sensor Rauschen, also Bildrauschen vom Sensor, und in großen Buchstaben und 4 Ausrufezeichen, wow. Hatte die Möglichkeit, die ISO hochzudrehen, um mir auf dem Display die JPEG-Vorschau mit 1:1 anzusehen. Das Ergebnis ist aber dennoch beeindruckend. Das Rauschen ist sehr fein. Selbst ein Foto mit ISO 12800, das ich im Atelier geschossen habe, sah gut aus. Ich denke, mit ISO 6400 kann man noch gut arbeiten. Eine echte Steigerung zur IM1.
Das ist aber, nachdem die Kamera das RAW entrauscht hat.
Im JPEG halt, ne?
Aha.
Na gut, ansonsten nimmst du es halt im RAW-Bearbeiter. Ich finde das ganz interessant, denn ich persönlich kann mit der IM1 auch bei 6400 noch arbeiten. Ich bin da vielleicht etwas leidensfähiger. Das heißt, für mich würde das bedeuten, ich käme bis auf 12800, wenn da eine Blendenstufe mehr drin ist. Da bin ich natürlich mal sehr gespannt drauf. Fokus mit dem Finger verschieben, sagt er, bietet Panasonic schon länger und ich finde es toll. Man schaut durch den Sucher und man kann mit dem rechten Daumen auf dem Display den Fokus verschieben. Funktioniert super und es ist schade, dass die EM1 diese Funktion nicht mehr bekommen wird. Ah, das heißt, dann ist quasi, wenn man durch den Sucher schaut, das Display nur für die Anzeige tot, aber das Touch-Display, also die Touchfläche funktioniert. Dann kann man also wie auf dem Touchpad den Fokus verschieben. Das stelle ich mir, ja. Mache ich natürlich sonst immer mit dem Steuerkreuz. Das funktioniert ja auch ganz gut. Müssen wir mal ausprobieren, ob das mit dem Display dann leichter geht. Der Sucher hat die gleiche Auflösung und Größe, aber der visuelle Eindruck wurde nochmals verbessert. Muss man sehen. Da meine ich gelesen zu haben, dass er einfach schneller ist. Und zwar war das ja auch schon mal mit einem Firmware-Update bei der EM1 gekommen, dass die Wiederholrate deutlich gesteigert wurde. Allerdings mit dem Haken, sobald du irgendeinen Knopf auf der Kamera mit dem Fokus-Peaking vorbelegt hast, sodass man eben das Fokus-Peaking schnell mal einschalten kann, auch wenn es nicht aktiv ist, das Peaking, es reicht, wenn die Funktion auf einem Button ist, ist die Wiederholrate wieder etwas reduzierter. Also wir reden hier immer noch von einem sehr, sehr schnellen Bild. Da arbeite ich regelmäßig mit. Aber wenn ich das Fokus-Peaking von dem Button runternehme, dann habe ich wirklich ein butterweiches Display. Und so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt immer butterweich. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil je schneller das ist.
Butterweiches Display.
Ja, also weißt du, ich weiß noch, wie wir auf der Fotokina waren und haben uns diese ersten Spiegellosen angeguckt. Und dann hast du durch den Sucher geschaut und dann hast du wirklich eine große Verzögerung gehabt.
Ach, das meinst du, okay.
Und hast Schlierenbildung und so. Und das ist eben bei diesen neuen Kameras nicht mehr so. Also die Verzögerung ist so minimal. Das ist wirklich grandios. Ja, zur Bedienung, schreibt er, hat sich nicht geändert, aber aufgrund des schnelleren Prozessors fühlt sich die Kamera schneller an. Man bewegt sich schneller durch die Menüs. Das finde ich spannend, denn das fand ich jetzt bei der EM1 schon recht cool im Vergleich zu manch anderen Kameras. Also wenn das noch zügiger ist, geil. Ja, Fazit, extrem starke Weiterentwicklung der EM1. Sollte man mit einem Upgrade von der EM1 liebäugeln und man ist nicht auf den neuen Autofokus angewiesen, dann sollte man die Kamera vorher definitiv mal in die Hand nehmen. Also um eben zu gucken, ob es einen das wert ist. Tja, und er schreibt hier noch hinterher als PS, das Olympus, das 25mm Blende 1.2 war für seine Größe relativ leicht. Der Fokusring war sehr leichtgängig und hatte einen langen Drehweg. Das ist natürlich schön, wenn man manuell fokussieren möchte. Vielleicht haben sie das ähnlich gemacht wie bei dem Makroobjektiv. Da ist das auch so, wenn du manuell fokussierst und du drehst den Ring langsam, dann hast du einen sehr, sehr langen Einstellweg. Wenn du ihn aber schnell drehst, dann ist der Einstellweg kürzer, dass man schnell von einem Schlag zum anderen, von einem Anschlag zum anderen Anschlag kommt. Ja, also Ralf, vielen Dank für die ausführliche Betrachtung. Das finde ich sehr, sehr geil. Und es hat jetzt definitiv noch mehr Lust drauf gemacht, dass ich die mal in die Finger kriegen kann. Ha. Naja. Aber solange ich sie nicht in der Hand halte, kann ich ja Elton John besuchen gehen.
Das ist eine Überleitung. Eine Überleitung vom Feinsten. Boris, wo hast du das denn gelernt?
Ja, Profis halt. Nee.
Einmal mit Profis. Das ist jetzt irgendwie die Tage hier durch die diversen Timelines gespült und durch diversen Blogs gelaufen und das ist ein kurzes Video und eine Ausstellung und hat mit Elton John zu tun. Also ich glaube, Elton John muss man nicht erklären, oder? Den müssten selbst die Jüngeren noch kennen.
Also ich hoffe mal.
Musiker.
Musiker, große Brillen, Hüte.
Genau, und sehr, sehr, nennt man das? Ein sehr exzentrischer Mensch. Und der, das wusste ich nicht, deshalb hat mich das so umgehauen, hat 1990 die Fotografie entdeckt. Für sich. Also nicht als Fotograf, sondern...
Ich wollte gerade sagen, er hat nicht die Fotografie entdeckt, sondern als, für sich.
Als Sammler.
Ah.
Und der Mann hat tatsächlich eine der wichtigsten modernen Fotografiesammlungen der Welt. Und da macht er jetzt momentan eine Ausstellung in der Tate Modern in London mit dem Titel The Radical Eye. Also da sind einige der Bilder ausgestellt. Aber da gibt's ein Video dazu auf der Website und da erzählt er so 4 bis 5 Minuten lang, zeigt er mal seine seine Sammlung. Mhm. Und zwar hat der Mensch in Atlanta in Georgia ein Apartment, ein 18.000 Square Foot Apartment. Was ist denn das? In Square, ich muss mal kurz hier, 1600 Quadratmeter Apartment. Also hat man, ne?
Ja, kann man haben. er hat ja genug, um sowas zu haben, ne?
Genau, und da sind, die, und das ist seine, da hängen die Bilder an der Wand. Und das muss man sich einfach angucken. Also es gibt quasi in diesem großen Apartment, je nachdem, also ich weiß nicht, ob man tatsächlich alles sieht im Video, aber wo man sieht, sind Bilder. Also es ist kein Zentimeter an der Wand, vom Fußboden bis zur Decke hoch, wo nicht Bilder hängen würden. Und ich sage jetzt mal nichts über Herrn Elton Johns Geschmack, was Bilderrahmen angeht. Die sind also teilweise schon richtig so fette, golden, ornamentierte Geschichten und so.
Das passt aber zu ihm, finde ich.
Zu ihm passt das, aber das lenkt natürlich ein bisschen von den Bildern ab. Ah. Ne? Das finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Aber es ist einfach spannend, so eine Seite an einem Menschen zu entdecken, dessen Musik du immer früher gehört hast.
Das ist interessant. Ich dachte jetzt, als du das erwähnt hattest mit der Fotografie, dass er vielleicht auch so ein verkappter oder ein versteckter Fotograf ist. Es gibt ja so viele Künstler, die auch fotografiert haben, wo ich das vorher auch nicht wusste. Mhm. Und da dachte ich jetzt, das wäre auch einer. Aber gut, dann ist er ein Sammler.
Also bei ihm, er hat es tatsächlich hat seine Kreativität tatsächlich in die Musik gesteckt.
Jawohl.
Und ja, es ist cool. Also das ist interessant. Also es gibt ja schon auch so andere Künstler, von denen man es auch irgendwie, oder von denen ich es lange nicht wusste, also Leonard Nimoy zum Beispiel oder Jeff Bridges, die fotografieren beide oder haben beide fotografiert. Oder Jeff Bridges noch, aber Leonard Nimoy offensichtlich nicht mehr. Mhm. Hier. Es ist mal ein Sammler dazwischen. Und das ist eine wichtige Sammlung. 190 der Bilder aus der Sammlung hängen gerade in der Tate Modern in London.
Schick, schick. Mhm. Ja, wusste ich auch nicht.
Lohnt sich da mal reinzugucken. Ja, weißt du, wo man übrigens auch reingucken kann?
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
So viel zu Überleitungen.
Deine Reaktionszeit, da müssen wir noch dran arbeiten.
Es ist spät, hallo.
Ja. Der Ingo war auf dem Workshop, hier auf dem Großformat Workshop, ich fange nochmal an, ich komme nochmal rein, auf dem Großformat Workshop und schreibt, nachdem ich nun bei Boris auf dem Großformat Workshop, nein, er war bei Chris auf dem Großformat Workshop. Man verwechselt uns sogar, wenn man uns persönlich kennengelernt hat. Ist interessant.
Also Ingo, den Menschen, den du getroffen hast, das war der Chris.
Ja. Er schreibt weiter, dachte ich, Doppelpunkt, kannst du eigentlich ja auch mal an deine Seite zur Besprechung schicken. Bin auf eure Rückmeldung gespannt. Bis dann und danke, Grüße, Ingo. Also der Ingo hat sich mit Jimdo eine Webseite gebaut und Jimdo unterstützt uns auch wieder in dieser Sendung. Und zwar ist seine Webseite ingodittmannfotografie.de, jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. Und was soll ich sagen? Also diese Templates, die man da bei Jimdo kriegt, die sind halt tatsächlich so, die sind total einfach, simpel, schlicht und lenken nicht vom Content ab. Und hier ist das tatsächlich wieder so ein Beispiel. Das ist also nichts mit großen Hintergrundbildern und Zeug, sondern das ist eine schlichte Seite, ganz weiß. schlichter Text drauf, gleich von vornherein mit einer Fotogalerie. Das erste Bild, was du siehst, ist tatsächlich Ingo selber. Mhm. Also der hat gleich von vornherein gesagt, nein, da packt er sich selber mit rein. Das finde ich auch ganz gut so. Es hebt alle Bilder deutlich hervor. Da geht es um die Fotografie und um nichts anderes. Das merkt man. Und ja, die Seite ist ansonsten einfach schlicht, und zwar in einer Art schlicht, dass sie tatsächlich komplett um die Inhalte geht. Es geht nicht um die Website verschwindet quasi. Und das ist cool. Mit diversen Portfolios drauf, mit Informationen über sich, über Kontaktinformationen natürlich. Er hat sich denn auch eine Seite gekauft dort, hat die also, hat das mit, wahrscheinlich mit dem Gutscheincode gemacht.
Das für den wünschen wir ihm mal.
Ja, für den kriegt ihr 15 Euro auf die Pro-Pakete. Boah, heute Frosch. Auf die Pro-Pakete Code-Belichtigung und ja, ich kann nichts finden an Ingos Seite, wo ich jetzt dann rummäkeln könnte.
Also ich fand es halt herausstechend, dass er eben ein sehr, sehr schlichtes Layout genommen hat, weil er hat ein relativ umfangreiches Portfolio. Also er hat nicht so einen Schwerpunkt, was er beackert fotografisch, sondern er geht in ziemlich viele verschiedene Bereiche hinein und hat das eben sehr schön strukturiert mit seinen Bildern, auch in seinem Portfolio immer so ein Titelbild drinne, in zwei Spalten angeordnet. Das kommt eben auch auf den mobilen Geräten durch. Die passen ja die Designs an, abhängig von deiner Breite, von der Fensterbreite. Dann kommen die Bilder schön untereinander. Das ist alles schön ausgerichtet und es erschlägt einen nicht so, weißt du? Obwohl es eben sehr umfangreich ist von den Fotos her.
Ja, weil man immer weiß, wo man ist. Man muss sich da nicht groß irgendwie
Gedanken machen. Und er hat sich bei der Menüstruktur echt zurückgehalten. Also es ist ein ganz, ganz minimalistisches Menü, was er sich aufgebaut hat. Das kannst du dir ja selber anpassen, so wie du es brauchst. Und da hat er sich wirklich sehr, sehr zurückgehalten und das kommt dem Gesamteindruck, finde ich, wirklich zugute.
Und alles, was irgendwie grafisch überladen sein könnte, nämlich die ganzen Social Icons, ne, Facebook, Twitter und so weiter, inklusive seines eigenen Logos, hat er alles ganz nach unten in den Fuß der Seite gepackt. Und ja, das ist cool. Das also, ist
super.
Ingo, Daumen hoch. Fein gemacht, sehr schön, beide Daumen hoch. Und wir bedanken uns bei Jimdo für die Unterstützung, Belichtigung, 15 Euro auf die Pro-Pakete. Dankeschön.
Ja, wenn man jetzt draußen ist und Fotos macht, die man hinterher auf seine Seite stellen möchte, dann kann es ja mal sein, dass ein bisschen Licht fehlt oder dass man Action-Fotografie machen will und dann kann man natürlich Blitze aufbauen mit Stativen und so. Ne? Was macht man denn jetzt, wenn du kein Stativ hinstellen kannst, weil das Gelände uneben ist, weil die Protagonisten 10 Meter durch die Luft fliegen? Fällt dir da was so ein?
Nee, nicht wirklich. Wovon redest denn du?
Das wäre halt super, wenn man so einen Blitz unter eine Drohne hängen könnte.
Das wäre das nächste Thema. Ja, natürlich, ich habe mir überlegt, soll man es reinnehmen, soll man es nicht reinnehmen, dann hat es aber doch einen gewissen Cool-Faktor. Damit hat die Werbung gewonnen, weil das ist eigentlich, wenn man sich's genau betrachtet, ist es natürlich hier ein bisschen eine Werbung für Elinchrom. Also Elinchrom baut unter anderem eben Studioblitze und mobile Blitze, aber im Studioformat. Und für Red Bull, weil die haben sich zusammengetan und haben so ein Feature gedreht, wo ein Fotograf eben so ein, ja, wie nennt man das denn, wenn so ein Biker mit seinem Fahrrad irgendwie über Hügel hüpft und Purzelbäume schlägt und
genau so macht. Nennt man das, glaube ich. Das
ist, glaube ich, der offizielle Technical Term dafür,
nicht wahr? Extrem Purzelbaumschlaging oder so.
Mit Fahrrad. Mhm. So BMX-artig da irgendwie oder Tri. Ich oute mich gerade als, ich weiß es nicht genau. Aber was haben die gemacht? Die haben eben so einen Elinchrom-Teil genommen, wahrscheinlich genau den, um den es hier geht, also den sie auch bewerben wollen. Das ist so ein Studioblitz 400 Wattsekunden, aber mit einem Batteriepack, und den hängen sie unter eine Hexakopter, also ein Kopter mit sechs Propellern. Wobei der Typ dann im Video meint, der den Kopter bedient, dass er eigentlich immer so Kinokameras da drunter hängen hat. Also da sei das Blitzlicht sogar noch leicht dagegen. Es wiegt, glaube ich, 1,3 Kilo oder so.
Wow.
Und ja, und dann fliegen sie eben mit dem Typ mit und machen dann auch so Serienaufnahmen, während er da springt und rückwärts Saltos macht und so Geschichten. Und ja, es ist einfach mal ein ganz, ganz nettes Fotoprojekt, auch wenn es auch wirklich eigentlich eine Werbung ist für Elinchrom. Aber irgendwie so, ansonsten machst du sowas nicht. Du kommst da ja eigentlich gar nicht dazu, sowas zu tun. Mhm. Wenn da nicht mal ein Hersteller unbedingt ein Produkt zeigen möchte. Insofern finde ich es ganz okay. Und finde ich spannend. So.
Das
Blitz einfach mal in die Luft zu tun.
Das hat so ein bisschen was von, ich habe jetzt hier auf Amazon die neue Sendung The Grand Tour gesehen.
Ach, das ist der Top Gear Nachfolger.
Richtig, richtig, mhm. richtig. Und die machen ja auch allen möglichen Quatsch, so, den du ja auch so, wo du privat sowieso nie hinkommst und was interessieren mich Supersportwagen. Aber so eine Sendung finde ich dann doch ganz unterhaltsam. Und so ähnlich ist das mit solchen fetten Blitzen unter den Drohnen. Man denkt dann aber schon drüber nach, wenn man jetzt eine kleinere Drohne hat, dann könnte man doch eigentlich einen kleineren Blitz damit. Und wir haben ja auch bald Kloster.
Ich hatte so einen kleinen LED-Ballon oder so. Ja, da gibt's.
Da kommen wir ja auch noch
da zu. Da gibt's noch ganz andere Bestrebungen. Da kommen wir nachher noch dazu.
Der Robert hat uns nämlich was geschrieben. Und das fand ich einfach mal schön. Hey, schreibt er hier. Hey, Chris und Boris, nachdem ich nun schon länger euren Podcast quasi mit Ohren verschlinge, will ich euch auf diesem Weg mal ein dickes Lob zukommen lassen. Mir gefällt euer Podcast außerordentlich gut, vor allem, da ihr nicht so technikvernarrt seid. Okay.
Echt? Seht ihr das nicht?
Dankeschön, Robert. Ich höre hier auf. Nee. Wie mir dies in diversen anderen Foren oft vorkommt, kleine Anmerkung, ich liebe lange verschachtelte Sätze. Und das Ganze obendrein auch noch mit einer gehörigen Portion Humor verbindet. Leider kann ich der Live-Sendung nie folgen, aber auch im Nachhinein macht das sehr viel Freude, vor allem bei meiner letzten Fahrt von Frankreich nach Norwegen in Klammern Franken. Da habe ich Frankreich gesagt. Soll ich auch nochmal reinkommen? Vor allem bei meiner letzten Fahrt von Franken nach Norwegen in Klammern Telemark habe ich den Folgen von Numero 1 bis 50 mit höchstem Interesse gelauscht.
Boah. Ja. Ist das aus dem Bodensatz, oder?
Ich bin mir nicht. Nee, das ist aktuell.
Okay.
Ich hoffe, er nimmt wieder feste Nahrung zu sich. Ich selbst fotografiere erst seit 2 Jahren wieder intensiver und das mit einer EOS 500D. Die, obwohl veraltet, meiner Meinung nach nach wie vor gute Bilder macht. Alles, was dann mal nicht so dolle ist, liegt eher am Mann hinter der Kamera, meist ich. Hier mal kurz ein Break, das kann ich übrigens bestätigen. Also Tanja ist immer noch mit meiner alten EOS 350D unterwegs. Das war damals so die erste digitale Spiegelreflex, die sich auch flott bedienen ließ und bezahlbar war. Und da, also wir machen da immer noch geile Fotos mit. Das ist das Display ist halt heutzutage ein bisschen klein und fitzelig, aber Bildqualität über jeden Zweifel erhaben. Er schreibt weiter, auch bei den Aufgaben habe ich schon ein paar Mal unter meinen Flickr-Nick Ambient Norge mitgemacht. Das bringt immer recht viel Freude, denn so kann ich auch mal abseits meiner Leidenschaft der Landschaftsfotografie neue Sichtweisen und Ideen ausprobieren. Macht weiter so, 3, 2, 1, Happy Shooting, Robert. Und das fand ich einen coolen Hinweis. Das finde ich schön so als Feedback, dass wahrscheinlich nicht nur Robert, sondern auch du, der da gerade zuhörst, diese Aufgaben einfach mal zum Anlass nehmt, um Fotos zu machen, die außerhalb eurer Komfortzone liegen. Also so wie hier, wenn er sonst Landschaftsfotografie macht, einfach mal was Neues ausprobieren. Und das finde ich schön, weil das ist ja einer der Gründe, warum wir das machen. Nicht wahr?
Mhm. Ich suche ja gerade parallel einen Link noch. Da ist er. Gut. Weil das nächste Thema.
Ja, apropos machen.
Apropos machen, ne? Der Maker schlechthin ist ja nach wie vor. Also für mich ganz oben der Herr Savage, der Adam Savage, Co-Host von den Mythbusters, die es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt. Und der ist ziemlich umtriebig und ist eben auch ein Filmprop-Sammler. Also der sammelt und baut auch Sachen. Und
Macher.
Also
ja.
Genau, der baut jetzt irgendwelche, zum Beispiel von Blade Runner, die Knarre nach oder hat irgendwie diverse Originalprops aus großen Filmen. Der hat früher ja bei Industrial Light and Magic gearbeitet, um da Modelle zu bauen für irgendwelche Star Wars Filme und so von Raumschiffen. Und ist jetzt mittlerweile auch so in dem Kostümbereich extrem aktiv. Und wir hatten ja schon mal vor einigen Sendungen, in der 471 war es, hatten wir mal dieses Video verlinkt, wo Adam Savage eine Stanley Kubrick Ausstellung besucht hat. Der hat ja auch dieses aus The Shining, dieses Labyrinth. Da gibt's so ein Modell von dem Labyrinth, von diesem großen Heckenlabyrinth, was er nachgebaut hat, was dann in dieser Ausstellung auch mitgereist ist. Und was da eben auf dieser Einstellung, ich komm noch mal rein, was dann auf dieser Ausstellung übrigens dann war dieses Blende 07er Objektiv, mit dem Szenen von Barry Lyndon fotografiert bzw. gefilmt wurden. Und das hat er da mal gezeigt. Und man merkt schon, er hat doch so Interesse an diesem ganzen Fotoscheiß so ein bisschen. Und was halt dazu passt, ist, dass er jetzt schon wieder aufgetaucht ist in seiner Rolle als Prop-Sammler. Und zwar hat er Peter Jackson besucht. Peter Jackson, Regisseur, kennt man ja auch. Und der ist nämlich auch so ein Sammler. Der hat auch allen möglichen Scheiß von irgendwelchen Filmen, also in dem Film siehst du so eine Lagerhalle fast schon, mit irgendwie, da steht ein Dinosaurier hinten und alles Mögliche. Und da sind die zwei in Peter Jacksons Prop-Lager und schauen sich Hell 9000 an. Du kennst Hell 9000, das ist der durchgeknallte
2001 Odyssee im
Roboter Weltall. aus 2001, der hinten am Schluss versucht, alle umzubringen und das auch zum großen Teil schafft.
Computer, nicht Roboter.
Computer, genau. Und der wird eben in dem Film dargestellt als so ein Panel, so ein an der Wand befindliches Panel, und dann ist da so ein großes Glasauge, so eine Linse, und da die leuchtet von hinten ganz bisschen rot, also aus der Mitte. Mhm. Und
pulsiert, glaube ich, auch so ein bisschen.
Nee, tut's nicht. Das sagt er in dem Film, sagt er in dem Video, aber ich glaube, das tut's original nicht. Ich glaube, der ist einfach nur an.
Ich muss mir das nochmal angucken.
Ziemlich sicher bin ich da. Ich habe den mindestens schon 5-mal gesehen, den Film. Und das ist eben, also das ist schon länger bekannt, dass diese Linse, das Auge von Hell 9000 eben ein Nikon 8mm Objektiv ist, also ein Fischauge von Nikon, was sie da reingebastelt haben oder irgendeine Lampe dahinter gemacht haben beim Film. Und ja, die haben das Ding eben, der Peter Jackson hat das da einfach so rumliegen. Das liegt da halt so. Mhm. Und das Schöne an der Geschichte ist halt, dass Peter Jackson das irgendwie erstmal gar nicht kapiert hat und dachte, da fehlt doch was. Als er das Ding bekommen hat, war eben dieses Panel und diese Linse, die sind separat voneinander. Aber diese Linse hat auch noch einen Deckel drauf gehabt. Und da das ein Fischer ist, was vorne einfach eine sehr runde Linse hat, hat das so einen komischen, konischen Deckel. Und wenn man das nicht zerlegt, dann ist einem wahrscheinlich erstmal gar nicht klar, dass das tatsächlich eine Linse ist.
Ja, und das war irgendwie noch andersrum montiert.
Und da war es noch falsch rum drin und so. Und dann kommt irgendwie Adam Savage her und sagt, ja nee, du musst den Deckel abmachen, rum drin passt. Und leuchtet dann von hinten mangels einer Lichtquelle mit seinem iPhone-Taschenlampe.
Das sieht original aus wie im Film.
Und mir ist es da kalt den Rücken runtergelaufen, kurz.
Das ist so geil.
Also der Film ist eh für mich ein ganz, ganz wichtiger Film. Der steht bei mir ziemlich weit oben.
I'm afraid I can't do this.
Genau. Also schaut's euch an, das ist wieder mal so ein bisschen Zeitgeschichte. Wer den Film 2001 Odyssee im Weltall nicht kennt, möge den unbedingt nachholen. In einem ruhigen Abend, ne? Gläschen Wein.
Hello, Dave.
Nicht stören lassen. Nicht auf Boris hören. Und dann einen fundamental wichtigen Film der Filmgeschichte.
Der ist, macht euch selbst ein Bild davon, wenn ihr ihn noch nicht kennt.
Genau, nichts zu erzählen.
Aber nehmt euch Zeit dafür.
Braucht man, ja.
Das ist ein Film.
Gibt es jetzt übrigens auch wieder in der Remastered Form.
Und Durchhaltevermögen braucht man dafür.
Ja, ich weiß, das ist...
Ich habe den dreimal versucht zu gucken, habe den immer abgebrochen.
Ich habe den
fünfmal gesehen und immer durchgeguckt habe.
Ja, tja.
Sehr lustig. Ist halt, ja. Schaut's euch an, berichtet mal, wie ihr den fandet.
So.
Wie ihr den fandet. Wie fandet ihr den Klostergeister? Nee, wir haben ja einen Slack laufen. Und da.
Nein, erstmal kurz, ganz kurz einen Abstecher Klostergeister.
Ja.
Meldet euch an.
Warte.
Haben wir vorletztes Mal schon gesagt. Gilt aber jetzt nach wie vor immer noch Klostergeister. Und das zukünftige Bestehen von Klostergeister hängt ein bisschen mit davon ab, dass sich Leute auch auf die Warteliste anmelden, als Signal ans Kloster, dass wir tatsächlich da unbedingt wieder hin dürfen, weil die sagen, ja nee, den kriegen die locker voll. Also Wer jetzt noch irgendwie diesen Impuls hat, vielleicht noch dahin zu möchten oder vielleicht auch, also Anmeldung auf die Warteliste heißt nichts anderes, als ihr meldet euch an und dann bekommt ihr einen Wartelistenplatz und wenn nachher was frei wird, dann werdet ihr angeschrieben, ob ihr den noch wahrnehmen wollt und dann könnt ihr immer noch Nein sagen. Also es ist völlig risikofrei, aber es ist tatsächlich so, es wäre cool, wenn da noch so 2-3 Leute noch auf die Warteliste kommen könnten, damit da noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Verhandlungsmasse entsteht.
Ja, eines Tages übernehmen wir das Kloster komplett. Das wäre dann auch sinnvoll bei den Ideen, die sich im Slack schon so erspinnen.
Ich habe mich ja weggeworfen. Also es gibt einen WS Klostergeister-Kanal, also Workshop Klostergeister, speziell für Klostergeister. Und da geht so seit ein paar Tagen, geht es da um, ja, also Licht und Nebel. Ne?
Wie ist denn die deutsche Übersetzung von That Escalated Quickly?
Das
lief schnell aus dem Ruder?
Oder? So ungefähr. Also es ging ja um Folgendes und wir haben ja in der Vergangenheit schon Erfahrung damit. Und das Thema Nebel. Nebel im Kloster. Mhm. Nebel ist geil, weil du kannst du mit Licht tolle Sachen machen.
Wir hatten das mal draußen im Kreuzgang bei einer Lasershow.
Genau, da hatte ein Teilnehmer tatsächlich so, der war Veranstaltungstechniker, hatte dann so eine Lasershow dabei. Wir haben es dann drauf ankommen lassen, weil die Feuermelder, die Rauchmelder im Kloster sprechen auch auf Nebel an. Und da haben wir dann gehofft, dass da nichts passiert, haben damals aber einfach mal mit Bangen das irgendwie gemacht und hätten uns auch nicht groß gewundert, wenn da nachts die Feuerwehr plötzlich dasteht. Dann kam dieser Vorschlag tatsächlich dann im WS Klostergeister-Channel auf Slack und das wurde dann etwas diffundiert im Sinne von, lasst uns mal besser nicht im Kloster machen. Da gibt's zum einen natürlich die Betreiber des Klosters, die da ein bisschen ja auch den guten Draht zur Feuerwehr weiterbehalten möchten. Und dann gibt's aber auf der anderen Seite auch den Hausmeister, der bei solchen Sachen sagt, ja, nee, cool, machen wir.
Ja, der ist gerne sofort dabei. Ja,
der hat Spaß, wenn da mal was abgeht. Aber ich glaube, mittlerweile ist die Nebelgeschichte aus dem Kloster nach draußen verlegt.
Also das Letzte, was ich gehört habe, ist die Feuerwehr mit einzubeziehen und das gleich mit einer Übung zu kombinieren?
Nee, das ging erst noch über einen anderen Umweg. Das ging erst noch über okay, Nebel, da brauchen wir eine Nebelmaschine. wenn wir das mobil machen wollen, dann brauchen wir einen Generator.
Richtig,
dann haben wir draußen den,
weil sie zur Teufelsbrücke wollten und dann da vielleicht was ins Nebel,
genau. Nebel tauchen. Dann kam plötzlich die Idee, was könnte man doch mit irgendwie mit der Feuerwehr gemeinsam machen, weil die haben ja so Rauchpatronen. Mhm. Wo dann erstmal die Diskussion wieder in Richtung ging, ja, aber Rauch ist ja zum Fotografieren vielleicht ganz toll, aber den kannst du halt nicht einatmen. Diese Sachen sind eher nicht so gesund, wo der Nebel, dieser Disco-Nebel, den kann man auch mal einatmen. Jetzt sind sie, glaube ich, dann mittlerweile sind sie bei Pulver gelandet, so Holy-Farbpulver-Geschichten. Also wenn wir nachher eine rot-grün-blau-gelbe Teufelsbrücke haben, dann wundert euch nicht.
Also ich kann nur sagen, wenn du irgendwas mit Nebel oder Rauch draußen machst, solltest du auf jeden Fall vorher die Feuerwehr verständigen, weil sonst kann es nämlich passieren, dass irgendjemand die Feuerwehr anruft, weil er glaubt, es brennt irgendwo, im Wald vor allen Dingen. Und dann, wenn die Feuerwehr kommt, musst du dann nicht für bezahlen. Also deswegen sollte man das schon vorher anmelden, damit die dann am Telefon wissen, ja, wir wissen Bescheid.
Also ich meine, wir lachen jetzt drüber, aber insgeheim.
Ich traue denen alles zu.
Insgeheim bin ich ja so ein bisschen stolz, ne, dass die jetzt da im Vorfeld. Ich meine, das Ding ist noch, wie lange ist das noch hin? Jetzt haben wir November, Dezember, Januar, Februar, Juni, Juli. Das ist noch 8 Monate bis ja. Und 8 Monate vorher planen die schon irgendwelche Abfackelaktionen auf. Es ist unfassbar.
Es ist wirklich stark. Ich finde es ja auch toll, aber ich hoffe, wir dürfen dann noch mal wiederkommen.
Ja, das könnte natürlich auch einen gewissen Einfluss darauf haben. Hüstel.
Naja, wir werden die Ideen bestimmt noch in ein Korsett bekommen, was schön aussieht und trotzdem Spaß macht. Mal schauen. Man kann doch so, wie heißt das, wenn man so kleine Landschaften in so kleinen Kisten nachbaut? So als Miniatur?
Ein Diorama.
Ja, sowas könnte man noch machen. Und da macht man ein bisschen Nebel rein.
Das also in klein sind es dann Diorämchen.
Ja.
Ne? Oder waren es Diarämchen? Fünfer in die Kalauer.
Ja, also wenn du keine Dias hast, sondern normale Abzüge hast machen lassen, dann hat man ja immer mal wieder das Problem, wie kriegst du denn deine Abzüge digitalisiert, abfotografieren. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Dann mit Schirm oder Softbox von zwei Seiten schattenfrei ausgeleuchtet, reflektionsfrei vor allen Dingen. Also immer so vom Winkel her, dass die Reflexion weg vom Kameraobjektiv geht. Und dann kann man schon ganz gut aus dem Album abfotografieren. Ist halt immer aufwendig, das Album so hinzurücken, dass es genau unter der Kamera liegt. Oder du musst die Bilder rausnehmen, wenn das noch geht, wenn die nicht verklebt sind. Immer ein bisschen stressig. Und da hast du jetzt was ausprobiert von Google. Was ist das denn?
Ach so, das poppte hier neulich irgendwo auch in meiner Timeline auf. Das ist das Google Fotoscan. Das ist eine App, die gibt's für Android und für iOS. Und die ist wohl optimiert dafür, Fotos zu digitalisieren. Also was das Ding macht, ist, du legst deine Fotos auf den Tisch. Da kannst auch tatsächlich dann mehrere irgendwie nebeneinander legen. Füllst dann erstmal so einen mit einem Foto dein Display, drückst auf den Startknopf und dann gibt er dir so vier Punkte vor. Also du machst das Foto quasi, machst vier Fotos. Die musst du aber nur drüber halten, musst du keinen Knopf mehr drücken, sondern einfach so quasi so Punkte übereinander legen und dann macht der
auch dann erkennt Klick, er das
Klick,
selber.
Klick, Klick. Mhm. Gut. Und dann rechnet er die zusammen und versucht dann aus den Informationen, die er da hat, noch irgendwie den ja so Reflexionen vom Licht rauszunehmen und solche Geschichten. Ich habe es mal getestet. Es ist ganz okay. Es ist nicht hundertprozentig, aber man kriegt recht gut aufgelöste Bilder damit raus und man muss da auch nicht Google Fotos haben, sondern es geht tatsächlich direkt so auf iOS geht's in die Camera Roll.
Okay.
Kannst du mehrere Bilder dann damit scannen und kannst dann sagen, speichern wir die mal alle ab.
Wie ist das und so die von, dann in der von Camera der Auflösung her?
Also habe ich jetzt nicht überprüft.
Weil du brauchst ja keine gewaltige Auflösung, weil die Fotos in der Regel auch noch eine Rasterung haben.
Ich weiß gar nicht, was hat denn das aktuelle iPhone? Oder das 6er?
Nicht, 18, nicht, 12? Nicht eine Rasterung, aber eine Struktur. Wenn du jetzt keine glänzenden Fotos hast, sondern diese Matten, dann hast du eine Struktur und dann hilft dir die ganze Auflösung nichts.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall natürlich, das sind vier Bilder, die zusammengerechnet werden. Wie groß der Overlap ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber wer das mal probieren möchte, es gibt auch noch so ein paar andere. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch, was ich immer wieder verwende, das Scannable heißt das. Das ist das ist eher für Dokumenten scannen. Mhm. Das Scannable, das lässt dich im Prinzip, das gehört übrigens mittlerweile, glaube ich, zu Evernote. Das Scannable, sagst du jetzt mach mal und dann erkennt das, wenn es genügend Kontrast ist, erkennt das quasi das Dokument und wenn es schräg ist, wird es gerade gezogen und das macht halt ein Bild, das Fotoscan macht mehrere Bilder, macht deshalb wahrscheinlich ein bisschen bessere Auflösung und ist mehr für Fotos optimiert. Das Scannable ist mehr für Dokumente optimiert.
Was ich bei diesem Google-Foto, zumindest auf diesem Werbevideo ganz interessant fand, ist, dass es die Reflexionen halt rausrechnet, dadurch, dass du aus verschiedenen Winkeln arbeitest.
Ne? Es tut's hinreichend gut, aber ich habe auch schon Bilder gehabt, wo es das nicht geschafft hat.
Ja, okay.
Also muss man einfach mal für sich ausprobieren. Ich stell's mal in die Shownotes.
Also würdest du sagen, es taugt, um die digital zu archivieren oder ist es eher so, um schnell mal ein Foto aus dem Album per WhatsApp oder so zu verschicken?
Also ich denke, man kann schon Fotos damit machen, die man dann hinterher auch weiterverwenden kann. Also durchaus. Aber muss vielleicht ein bisschen mit üben, ne? Die Kamerawinkel und solche Geschichten.
Mhm. Tja. Apropos kleine Rückblende nochmal zu Klostergeistern. Der Jochen im Slack schreibt gerade, dass er drüber nachdenkt, eine defekte Nebelmaschine in eine Mobile umzubauen.
Ja, Jochen ist ja der Mann mit dem Lötkolben, ne? Das ist
da 400 Watt auf Dauer per Akku nicht so einfach sind, denke ich an eine Heizung mit Propangas.
Ja. Macht mal, Leute. Also Jochen, so vom Typ her, der ist, glaube ich, nur glücklich, wenn er ein neues Projekt hat. Der braucht ein Projekt. Das ist jetzt ein Projekt. Also, ich sag mal, also, solange da keine größere Gefahr für Leib und Leben des Klosters besteht, geht das, glaube ich, schon. Und wir können, also ich weiß gar nicht, ob es in Inzikofen eine freiwillige Feuerwehr gibt, aber.
Keine Ahnung.
Ich denke schon. Also, da müssen wir halt dann Bescheid geben. Oh Mann.
Vielleicht sollten wir Kameras dort einfach
bauen. Das ist völlig sicher, schreibt er.
was soll da schon schiefgehen?
Genau.
Der Ralf hat sich auch gedacht, was soll da schon schiefgehen und hat einfach mal in sein Mikro gesprochen. Und Chris hat ja gesagt, ihr könnt uns ja jedes Format schicken, was ihr wollt. Ja.
Und was hat er geschickt?
Er hatte kein spezielles Format, da hat er uns das geschickt.
Miluschi, wir sind ja auch sehr rechtloser.
Das ist kein Witz.
Das hat er uns geschickt. Er war aber so nett, ich musste mir die Mühe nicht selber machen, sondern er hat es mir auch nochmal richtig
vorgeschickt. Er hat es rückwärts geschickt.
Hättest
du aber hinbekommen, oder?
Ralf, danke, dass du es mir auch nochmal vorwärts geschickt hast. Dann konnte ich es mir nämlich mal vorher anhören. Also bitte tut sowas nicht. Ich muss das schon vorher mal hören, bevor ich den sie schaue. Aber macht doch eh, was ihr wollt. Macht's doch einfach. Was hat denn der Ralf hier?
Hallo, hier ist der Ralf aus Bad Mergentheim. Meine Frage bezieht sich auf eine Sendung, die der Chris mit dem Holgi bei Rind gemacht hat. Da ging es um Quicksnap Sofortbildkameras mit den Filmen XP2 und HP5. Die Frage ist, worin unterscheiden die zwei sich? Ist da einer zu favorisieren? Speziell plane ich bei einem Urlaub im Innenbereich ein bisschen Porträtaufnahmen von der Freundin zu machen und hätte da gerne eure Meinung zu. Eure Sendung ist einfach genial. Ich freue mich jedes Mal wieder was zu hören. Bleibt gerne auf dem neuesten Stand, dank euch. Also 3-2-1, happy shooting.
So, also Quicksnap, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich da tatsächlich drüber geredet habe, weil Quicksnap ist ja, also wenn ich das mal hier so in Google eingebe, dann lande ich bei Fuji. Und Fuji ist eine, Fuji kennt man und Quicksnap sind eigentlich diese Einfachkameras, diese Wegwerfkameras. Ja,
die man so gerne so auf Hochzeiten hat.
Genau, wo dann so, weiß nicht, je nach Ding irgendwie so ein Farbfilm drin ist und noch ein Blitz und dann, wenn das fertig ist, dann wirft sie das ganze Ding irgendwo ein und die zerlegen das dann und
ich glaube,
die verwenden die Teile auch wieder, aber.
Gibt's auch in Wasserfest und so, also kannst du auch im
Gibt's auch mit Unterwasser, genau. Ja. Also was da Quicksnap damit zu tun hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Dann redest du von zwei Filmen, und zwar dem XP2 und dem HP5. Das sind Filme von Ilford. Und zwar sind es beides Schwarz-Weiß-Filme. Der HP5 ist ein Schwarz-Weiß-Film, der ein klassischer Schwarz-Weiß-Film, also der hat eben Silberkörner drin und macht darüber die Bilder. Und der XP2 ist ein Schwarz-Weiß-Film, der aber mit dem Farbprozess, mit dem sogenannten C41-Prozess entwickelt wird. Also der HP5, der wird mit Schwarz-Weiß-Methoden entwickelt und den XP2, den kannst du auch beim Fotoladen um die Ecke abgeben, wenn der noch eine Entwicklungsmaschine hat und dann kann der die mal kurz entwickeln. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Die sind von der Anmutung natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber ich weiß jetzt nicht, ob deine Frage da genau drauf abgezielt hat. Also Quicksnap und Sofortbilder und XP2, die haben alle drei irgendwie nicht viel miteinander zu tun. Deshalb vielleicht präzisierst du nochmal die Frage und schickst mir vielleicht auch nochmal einen Link zu der Vrind-Folge, wo ich das besprochen habe, vielleicht sogar zu der Zeitmarke, dass ich nochmal nachhören kann, worauf du dich genau beziehst, weil ich glaube, dass so bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo die Frage hingeht. Tja, ist halt so. Jo. Also, nochmal etwas präzisieren und dann kann ich da auch präzise drüber antworten.
Schön. Der Tim hat uns was geschrieben und zwar, lieber Boris, lieber Chris, in der Hoffnung, dass es die Rubrik mit den Ausstellungstipps noch gibt, darf ich hier in eigener Sache einen Hinweis an euch unermüdliche und unverwüstliche Podcaster-Urgesteine weiterleiten. Meine Ausstellung, Zitat 8 Bilder, 8008 Worte, ist ab Ende November 2016 im neuen Wandlitzer Rathaus zu sehen. Der Eintritt ist frei, beachtet die Öffnungszeiten des Rathauses. Wandlitz liegt nördlich von Berlin. Der nächste Bahnhof, der Heidekrautbahnhof heißt. Was? Der nächste Bahnhof, der Heidekrautbahn. Ach, so heißt die Bahn. Der nächste Bahnhof der Heidekrautbahn heißt Wandlitzsee. Ich komme auch einfach nochmal rein, nicht wahr? Von dort sind es noch 3 Minuten zum Rathaus. Aha. Ein Riesendank für euren Podcast, aus dem ich im Laufe der Jahre viel gelernt habe. Bin circa seit Folge 20 dabei. Mark 4, 3, 2, 1. Viele Grüße, Tim.
Ja, ja, nicht schön. Also ich finde das immer klasse, wenn Hörer oder Hörerinnen ausstellen, dann solltet ihr eine Ausstellung machen, lasst uns wissen, wir erzählen gerne drüber oder weisen gerne darauf hin.
Genau, Tim hatte auch einen kleinen, war in der Zeitung mit einem kleinen Absatz, da wurde darüber berichtet, über die Ausstellung? Ja, Ausstellung. Und da sagt er, die Idee zu dem Titel ist ihm tatsächlich auf dem Weg dorthin erst gekommen, 8 Bilder, 8008 Worte, weil ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte, nicht wahr? Also ein Bild, 1001 Worte, 8 Bilder, 8008 Worte. Fand ich irgendwie auch ganz lustig. Und es ist so ein Querschnitt aus seiner fotografischen Arbeit und er sagt, es war auch gar nicht so einfach, so seine 8 besten Bilder auszuwählen. Und das kennst du, glaube ich, auch, ne? Wenn man so eine Ausstellung machen will, so welche Bilder zeigt man denn jetzt
eigentlich? Naja, es gibt natürlich so ein paar Ansätze für so eine Ausstellung und was der Tim da jetzt macht, das ist tatsächlich so, die 8 Bilder, die sind, also er hat einen Link hier geschickt zu Flickr, wo die mal alle auf einer, in einem Bild gezeigt hat. Das sind 8 extrem unterschiedliche Bilder, die haben alle miteinander gar nichts zu tun. Nee. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit. Also da ist dann das Bild mit der Langzeitbelichtung und den Lichtern auf der Straße drauf und da ist ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Musiker und dann ist ein Bild von Landschaftsbild und was Architektonisches. Also das ist ein Ansatz. Der andere Ansatz wäre dann, eine Ausstellung tatsächlich über ein Thema zu machen. Also tatsächlich dann einen Satz Bilder zu finden, die miteinander was zu tun haben und auch dann visuell vielleicht irgendwo ähnlich daherkommen. Mhm. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Das ist jetzt einer davon. Und der wäre, glaube ich, bei mir auch nicht einfach. Also wenn ich jetzt sagen müsste, ich müsste meine 8 besten Bilder irgendwie rausfinden, da hätte ich so meine Probleme.
Ist schon knifflig, ne?
Ja.
Ja. Also von daher, solltet ihr das schaffen, dorthin zu kommen, also wir schreiben die Details auch nochmal in die Shownotes mit rein, Wandlitz. Vielleicht könnt ihr euch ja hier über Slack oder über die Kommentare auf happyshooting.de, Folge 484, mal verabreden, wenn ihr den Tim da vor Ort trefft, dann denkt mal dran, dass euer Smartphone so eine Rekordfunktion hat, so eine Sprachnotizfunktion und dann nehmt doch einfach mal ein kurzes Statement auf, eine kurze Unterhaltung von euch mit Tim. Vielleicht kann Tim noch ein paar Worte zu den Bildern sagen oder ihr sagt ein paar Worte dazu, wie ihr das aufgenommen habt. Dann spielen wir das hier gerne nochmal ab. Sowas finde ich auch immer ganz spannend. Ja, danke Tim für den schönen Link. Und jetzt bedanken wir uns hier mal.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Denn die Folge wird auch unterstützt von enjoyyourcamera.com. Das ist so, ja, meine erste Anlaufstelle, wenn ich irgendwas suche rund um die Fotografie, Zubehör, Strobis-Zeug, so Krams halt. Und das, was ich hier jetzt ausprobieren konnte, das ist hier sogar noch aufgebaut. Ich gucke gerade direkt drauf. Das habe ich schon im Newsletter gesehen, das hatten wir angesprochen. Das ist nämlich eine Strip-Light-Softbox für Aufsteckblitze. Und zwar eine, die sich extrem flach zusammenfalten lässt. Also ich habe erst den Karton von Enjoy Your Camera aufgemacht und dachte, wo ist denn das Ding? Und das ist einfach nur so eine flache Schachtel, die ist irgendwie, wie hoch mag die sein, irgendwie 4-5 Zentimeter oder so. Und Striplight Softbox kommt in so einem roten Transportbeutelchen. Das ist so, weiß ich nicht, so eine Spanne hier ungefähr im Quadrat. Ups, bin ans Mikro gekommen, Entschuldigung. Spanne im Quadrat. Da passt das rein, ist sehr flach, also kannst du ganz locker so in den Fotorucksack schmeißen oder noch Trolley auf, schnell oben drauf geworfen, Trolley wieder zu. Hast du da deine 1, 2, 3 Striplights drin, ne? Und der Witz an diesem Ding, warum das so kompakt ist, es hat komplett keine Versteifung. Also das ist wirklich nur
Ein labbriger Sack,
ja, der innen drinne silbrig beschichtet ist, damit das schön reflektiert. Von unten wird der Blitz reingesteckt. Damit der Blitz unten nicht rausfällt, ist dann eine ganz simple Halterung mit einem Gummizug, der sich festziehen lässt. Da war ich sehr, sehr skeptisch. Ich muss aber sagen, ich bin erstaunt, wie stabil das ist. Ich habe das erstmal so bodennah aufgebaut, für den Fall, dass mir der Blitz unten rausrutscht. Aber ich sehe da keine Gefahr, dass er rausrutscht. Ich habe das Ding jetzt hier auch im Zimmer zweimal hin und her oder sogar mehrfach hin und her geschoben und baumeln lassen. Kein Ding. Und
also es
und
hängt
oben wird es hingehängt. Genau, oben ist nochmal so ein Gummizug, damit hängt man das an ein Stativ, an einen Galgen oder an einen Haken, an die Wand, wo auch immer ihr mögt.
Weißt du, was mein erster Gedanke war, als ich das Ding gesehen habe? Ich gehe mit meiner Laterne.
Richtig.
Und meine Laterne. Ja, ja. Das hängt da wie so eine Laterne, die aber nur in eine Richtung scheint und von unten mit dem Blitz gefüttert wird.
Ganz genau. Das ist ein total simples Prinzip und diese dreidimensionale Form bekommt es eben dadurch, dass der Blitz mit seinem Gewicht unten dran zieht und das Ganze eben so aufgespannt wird. Und das ist trotz alledem erstaunlich präzise. Also du hast wirklich ein ganz, ganz schmales Striplight. Ich könnte jetzt nachmessen, wie breit es ist. Es ist relativ hoch. Also ich würde sagen, das taugt für mehr als nur für Produktfotografie. Ich habe ein paar Selbstporträts gemacht. Ich gucke nachher mal auf die Kamera und schaue mal, ob was dabei ist, was geworden ist. Dann kann ich das mit in die Shownotes packen. Das ist ein Hammerlicht. Also so wie man eben dieses Striplight kennt, ganz, ganz schmales Licht, ganz softe Schatten.
Also das ist über 80 Zentimeter hoch, das Ding.
Das ist hoch. Das ist absolut hoch. Und es wird auf den Produktfotos immer mit so einem Galgen dargestellt. Und heißt es immer, ah, da muss ich extra noch einen Galgen mitnehmen. Nee, scheiß was. Ich habe hier mein ganz normales Lichtstativ genommen und habe das oben einfach an den Schirmneiger drangehängt. Einfach rüber, das Gummizuchtding, da, das hängt da schon. Hochziehen, das Stativ. Wenn du es ein bisschen raushaben willst, also es hängt jetzt ja genau senkrecht. Wenn du es oben ein bisschen abstehen haben willst, dass du einen Winkel kriegst, dann müsstest du halt unten den Blitz, da ist noch von diesem Gummizug ist halt noch eine Lasche übrig, da müsste man unten das Ding am Stativ befestigen, also irgendwo so an so einer Schraube festmachen und könnte zum Beispiel oben in den Schirmneiger einfach einen Schirm reinstecken, den man nicht aufspannt und das eben oben über den Schirm drüber legen. Muss man mal gucken, ob das dann hält. Also es muss nicht gleich ein aufwendiger Galgen sein, da fallen einem sicherlich noch andere Konstruktionen ein, wenn man es ein bisschen anwinkeln möchte. Ansonsten einfach senkrecht hinhängen und Hammer, ja, das Ding kostet.
Hast du mal diese Wabe ausprobiert, die man da rein?
Die ist mit drinne. Ja, ja, die ist mit drinne. Die richtet das Licht oder was heißt richtet? Sie richtet das Licht nicht, sondern sie schirmt es noch so ein bisschen.
Diese so klettmäßig da drin.
Genau. Kannst du rausnehmen, dann streut es weiter. Mit der Wabe streut es nicht so sehr. Ich habe hier wirklich bei mir in der ganz, ganz kleinen Zimmerecke gestanden und habe ganz, ganz schwaches Streulicht auf die hintere Wand noch gekriegt, weil also es kostet 80 Euro, ne, 79,99 oder sowas. Und diese schwarze Wabe, die du reinklemmst, die ist zwar schwarz, aber die Seitenflächen von diesem Schwarz, die sind so, wie soll ich sagen, das ist nicht so ein samtiger Stoff, sondern es ist eher ein glattes Schwarz. Das heißt, es reflektiert durchaus ein ganz klein bisschen Licht. Also wenn man da schräg gegen fotografiert, dann sieht man das, dass das Schwarze eben noch ein bisschen reflektiert. Deswegen hatte ich ein ganz, ganz bisschen Lichtverschmutzung auf dem Hintergrund. Aber das ist in keinster Weise vergleichbar mit einem Licht, was, wenn ich hier einen Schirm aufbauen würde, dann wäre die ganze Zimmerecke hell. Selbst wenn ich hier so eine kleinere Softbox aufbauen würde, selbst mit Wabe wäre viel mehr von der Zimmerecke hell gewesen als mit diesem Striplight. Also du kriegst damit echt das Licht unter Kontrolle. Und das fand ich jetzt so geil. Also ich werde mir gleich noch zwei davon klicken, glaube ich, im Shop. Das ist, die nehmen nicht viel Platz weg, die kannst du einfach mitnehmen und das hat mir echt noch gefehlt. Das ist richtig geil. Also Daumen hoch, danke Ingo, dass ich das ausprobieren durfte. Das wird mir schwer fallen, das abzugeben, aber ihr sollt ja auch was davon haben. Probiert das mal.
Halt es mal zurück für Klostergeister und dann können wir es dort am Ende des Workshops verlosen.
Ja, frage ich ihn. Ja, klar.
Mach das mal.
Ja.
Übrigens, ich find die in der Beschreibung bin übrigens ganz klasse. Ja? Hergestellt in Polen.
Ja.
Unter Verwendung spezieller Verfahren.
Was auch immer. Was? What the fuck?
Unter Verwendung spezieller Verfahren.
Mhm. Da fehlt vielleicht noch irgendwas.
Ich habe keine Ahnung, was da fehlt.
Also wenn ihr sowas auch haben wollt oder irgendetwas anderes, es ist übrigens ein bisschen irreführend, weil die Firma, die das baut, die heißt Roundflash.
Das Ding ist nicht rund.
Weil die heißen so, die haben nämlich mal diesen Roundflash gemacht, den man vorne übers Objektiv stülpt und der damit so Streben verstärkt wird. Und es ist dieselbe Firma, die jetzt dieses Ding gebaut hat, aber das ist eben ohne Streben. Ja, nun heißt die Firma halt Roundflash und sie baut ein Striplight. Jetzt ist das Roundflash Striplight. Ist ein bisschen irritierend. Man muss sich die Fotos angucken, dann wird es aber klar.
Du musst nur genug von den Dingen kaufen, dann kannst du im Kreis legen, dann ist auch wieder rund.
Kannst du auch machen. könnt ihr kaufen. Ihr könnt 5% auf jede Bestellung sparen mit dem Gutscheincode HappyShooting2016. Und dieses Ding hat mich heute echt begeistert. Dankeschön. Enjoy your camera.
Wir schauen in die Social Media. erster Blick geht traditionell nach Twitter. Dani, gibt es dieses Jahr wieder einen HS Adventskalender? Wann haben wir da mal einen gemacht? Das war 2008 oder so.
Einmal hatten wir einen, ja.
Nee, das Problem ist, ist das eine scheiß Arbeit, aber das ist nicht nur Faulheit, sondern zu der Zeit, wo der rauskommt, sind die Leute eh so beschäftigt mit Vorweihnachten und so weiter, dass der dann kaum gehört wird.
Ja, es waren tatsächlich relativ wenig Downloads, das stimmt.
Mhm.
Also haben wir uns insofern, so viel Mühe gegeben.
Insofern, nee.
Das war ja richtig als Hörspiel so mit Geräuschen.
Wir können ja so einen Sommer-Adventskalender machen.
Ein Sommer? Was ist denn ein Sommer-Advent?
Naja, das haben wir dann erfunden.
Okay.
Das können wir dann lizenzieren und reich werden.
Da würde ich jetzt aber mal sagen, schreibt doch mal Kommentare, ob ihr von uns für einen definierten Zeitraum, der kleiner ist als einen Monat, irgendwie so ein tägliches Häppchen-Fotografie haben wollt. Ja, Adventskalender ist täglich.
Ja.
Ja, du hast damit angefangen, hallo?
Klostergeisterkalender, schreibt der Kai gerade. Mach mal dann Klostergeisterkalender.
Ab jetzt ein Countdown bis Klostergeister täglich.
Jeden Tag.
Ja, ist klar.
Du machst den und ich.
Du hast doch jetzt eine Mark IV, du machst 4K-Video.
Ja, super.
Casey Neistat hört jetzt auf, das musst du jetzt füllen, die Lücke.
Das ist doch nicht mein Problem. es gibt also keinen. Das war Twitter, dann natürlich im Slack.
Warte, lass uns, bevor wir zum Slack kommen, wenigstens mal kurz gucken, ob jemand was bei Facebook geschrieben hat. Nein. Und bei Google Plus, lass mich kurz refreshen. Google Plus gäbe es ein.
Dann sag doch mal.
Und zwar von Hans Dampf.
Hans Dampf in allen Gassen.
Ja. Hey, Ralf hier, schreibt er. Also Hans Dampf heißt Ralf. Von mir war die Audiofrage. Ah, siehst du wohl. Hier kommt eine Ergänzung. Das Thema Quicksnap, Einwegkameras mit den erwähnten Filmen XP2 und HP5, hat Holgi in der letzten Folge eingeworfen, dass er damit in Venedig unterwegs war. Ich wollte damit mal was Neues machen und experimentieren, da ich noch keine analoge Kamera habe, bin aber stark am Überlegen, mir eine zuzulegen. Kann leider nicht nach Darmstadt. Die genaue Kapitelmarke habe ich jetzt nicht zur Hand, aber wie gesagt, gibt Einwegkameras mit den beiden Filmen. Also er meinte tatsächlich Einweg und nicht Sofortbild. Okay.
Okay, gut. Dann sind es A, sind es Einwegkameras und B, heißen die nicht Quicksnap. Weil Quicksnap ist tatsächlich das Produkt von Fuji. Ich erinnere mich jetzt auch dran. Das sind tatsächlich Produkte von Ilford und die heißen Ilford Photo Single Use Camera.
Ah.
Ja,
das heißt, ist ja der geht locker von der Zunge, dieser Name.
Genau. Und die kriegst du tatsächlich, ja, und das ist mal was anderes. Der XP2 ist, wie gesagt, der Schwarz-Weiß-Film, der aber eigentlich ein Farbfilm ist. Das heißt, den kriegst du überentwickelt, auch im Urlaub mal schnell irgendwo noch abgeben. Das funktioniert auf jeden Fall. Den HP5 wirst du vermutlich einschicken müssen. Den musst du wahrscheinlich irgendwo bei Ilford im Lab entwickeln lassen oder du entwickelst ihn tatsächlich selber. Der HP5 ist ein sehr, sehr gerne genommener Schwarz-Weiß-Film und der wird...
Also wenn das ein klassischer Schwarz-Weiß ist, ist der doch total easy selbst zu entwickeln.
Genau, aber ich vermute mal, da das eine Single-Use-Kamera ist, kann man den dann auch irgendwie
im Dunkelsarg rausknacken, das Ding.
Ja, nicht nur das, sondern die haben das mit Sicherheit, bieten die das an, dass die das für einen entwickeln.
Ja gut, müssen wir jetzt mal gucken, ob das vielleicht im Preis mit enthalten ist, aber ansonsten
muss man schauen.
Ich fand das sehr, sehr stressig, das Ding abzugeben, warten, dann rufen sie dich nicht an, dann musst du wieder hin, dann ist er noch nicht fertig.
Das war früher so, Boris. Das war früher normal. Die Jugend von heute, keine Geduld mehr.
Ja, aber echt jetzt.
Gut, lass uns in den Slack schauen. Auf dem Kanal HS Fragen gibt es mehrere, und zwar einmal von Daniel. Er fragt, wo ist für euch denn die Grenze des Erlaubten beim Bearbeiten von Bewerbungsbildern? Klar, die Narbe und der Leberfleck müssen bleiben, der Pickel eher nicht. Aber was ist mit den kleinen Fältchen, dem unvorteilhaften Haarbüschel und wie viel Gilb darf von den Zähnen? Also ich bin da tatsächlich immer ein bisschen zerrissen. Also die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, wofür ist denn das Bild? Also ist es jetzt einfach ein Familienbild oder wenn du sagst Bewerbungsbild, ja, dann ist es ein sehr zielgerichtetes Bild. Dann hat das ja eine Funktion, nämlich was zu verkaufen. Also im Prinzip dich zu verkaufen. Und da finde ich es, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde es generell, es ist okay, so viel zu ändern, wie es zweckmäßig ist für den Zweck des Bildes. Mhm. Dann hast du natürlich.
Die Person sollte sich, die sollte noch wiedererkannt werden, wenn sie dann zum Bewerbungsgespräch geht.
Andererseits, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja von mir zum Beispiel Fotos, die, wenn mich jemand noch nicht persönlich kennt, aber mich nur von Fotos kennt und mich dann persönlich sieht und sagt, du siehst ja auch persönlich komplett anders als auf deinen Bildern aus.
Das passiert, ja.
Das passiert. Das heißt, das Bild muss mit der Realität eh nicht sehr viel zu tun haben. Was ich generell versuche, ist, dass ich so unveränderliche Dinge lasse. Also gerade so Leberflecke, Narben und sowas, was du jetzt, Daniel, auch gesagt hattest, die gehören dazu. Das sind Teile von dir. Und wenn die fehlen und hinterher sieht dich jemand, dann kann das schon irgendwie komisch sein. Aber natürlich, ne, der Pickel, der heute blüht und morgen schon wieder weg ist, oder du hast Schnittlauch zwischen den Zähnen oder so, das kannst du natürlich wegmachen. Bei den Zähnen, da bin ich, ja, also ich mache dann in der Regel keine, natürlich nicht so Politikerplakate, wo die Zähne aussehen, als ob sie aus dem Lego-Baukasten kommen, sondern aber ein bisschen das Gelb runter kann man schon machen, und zwar ganz simpel, so dass es auch gar nicht auffällt. Und das ist, wenn du zum Beispiel in Lightroom so einen Pinsel nimmst, nicht die Entsättigung, sondern ein bisschen Blau dazu mischen. Das gleicht dann das Gelb aus und dann sieht das plötzlich sehr natürlich aus.
Ja, halt nicht funktioniert. Und was irgendwelche Fältchen oder Poren oder sowas angeht, das bearbeite ich nicht nach, sondern ich nehme halt sehr, sehr weiches Licht. Also wirklich nah ran mit großer Leuchtfläche, quasi den Schatten wegmachen von den kleinen Hautunreinheiten. Dann hast du ein sehr, 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 sehr weiches Licht und damit auch keine harten, tiefen Krater oder sowas.
Mhm. Der Kai hat eine Frage an dich. Hallo Boris, du hattest doch das Startset von Spürsinn für die Filmentwicklung gekauft. Würdest du das nochmal machen oder lieber alles einzeln dafür in besserer Qualität kaufen?
Ich würde das nochmal machen.
Das war das Entwicklungsset für
das Entwicklungsset, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die verschiedene Sets hatten. Ich hatte gleich so ein großes Set genommen mit so verschiedenen Dingen. Diese Abstreifzange, die kann man sich sparen. Die habe ich mal einmal benutzt, so aus Neugier, um so die Flüssigkeit wegzuwaschen. Das braucht man nicht. Einfach ein bisschen destilliertes Wasser oder sowas nehmen im letzten Spülgang und dann einfach abtropfen lassen. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Aber die Entwicklerdose, der Entwickler, Fixierer und so weiter, über jeden Zweifel erhaben. Und ich hatte eine Bestellung und alles Zeug hier.
Tja, das ist diese Kaiserdose und der Dunkelsack, der ist auch klasse von der Qualität her. Also ja. Spürsinn verkauft dir in der Regel keinen Blödsinn.
Nö, du kostest halt irgendwie ein paar Euro mehr, als wenn du das jetzt irgendwie einzeln holst. Aber wenn du als einzelne Bestellung hast, hast du einzelne Versandkosten überall, dann zahlst am Ende auch das Gleiche. Also ich habe das gemacht, habe mich gefreut, dass gleich ein Satz Filme mit dabei war zum Ausprobieren. Und ja, kann ich empfehlen.
Tja. Und dann fragt der Kai mich noch, hallo Chris, wenn ich belichteten Film vor der Entwicklung lagern will, wäre das Vakuumieren in einem Beutel zusammen mit Silikagel in einem Karton im Keller eine gute Idee? Man kann es auch übertreiben, lieber Kai. Also generell, warum will man Film lagern, bevor man ihn entwickelt? Wahrscheinlich, wenn man selber entwickeln möchte, damit es einfach genug zusammenkommt, damit es sich lohnt, vermute ich mal. Und generell, also wenn in dem Moment, wo du ein latentes Bild auf dem Film hast, also ein Bild, was noch nicht entwickelt wurde, aber was da schon drauf ist, dann passiert da was. Und das kann man nicht unendlich lange lagern. Aber generell erstmal, Schwarz-Weiß hält länger als Farbe. Also wenn du einen Schwarz-Weiß-Film belichtest und den einfach irgendwo weglegst, dann wird der länger dir Freude machen und du kannst ihn länger noch entwickeln als Farbfilm, ohne dass da groß was passiert. Wir hatten zum Beispiel im Klostergeister-Workshop vorletztes Jahr, dass jemand irgendwie eine Rolleiflex mitgebracht hat und da war ein 10 Jahre alter Film drin, der belichtet war. Schwarz-Weiß-Film. Und den haben wir entwickelt und da war dann tatsächlich noch was drauf. Also das war, da war nichts kaputt. Das Bild auf dem Film, das Latente, ist besonders dann stabil, wenn es kühl und trocken gelagert wird. Also insofern hast du schon recht, Kai, mit Silikagel wegen trocken und vakuumieren, dass da keine feuchte Luft rankommt und so. Reicht aber in der Regel aus, wenn man es einfach in einer Tupperdose luftdicht verschließt und in den Keller tut. Da ist vor allem wichtig, dass die Temperatur einigermaßen stabil bleibt. Also so auf dem Dachboden, wo es im tagsüber heiß und dann nachts kalt wird, ist nicht so gut. Aber eine stabile, kühle Temperatur ist okay. Das Vakuumieren ist Overkill, das Silikagel finde ich auch. Aber kühl und konstante Temperatur. Oder du tust das in eine Tupperdose und tust im Kühlschrank. Dann hat es auch eine konstante, niedrige Temperatur. Es gibt so ein PDF von der Library of Congress. Die schreiben da über Fotos, jetzt nicht über Film, aber Fotos sind sowas Ähnliches und die schreiben da über die Haltbarkeit von Fotos. Die möge man doch am besten lagern bei 2 Grad und 20-50% relativer Luftfeuchtigkeit. Das würde das alles verlangsamen. Ich weiß es nicht, wie sehr man das auf einen Film übertragen kann, aber persönlich so ein Schwarz-Weiß-Film mal ein halbes Jahr irgendwo rumliegen lassen, bevor du ihn entwickelst, ist kein Problem. Farbfilm eigentlich auch nicht. Manche Leute machen das ja mit Absicht. Ne? Die nehmen ja so einen Film und belichten ihn und dann werfen sie ihn im Dunkeln noch irgendwie in Salzwasser und tun ihn in die Mikrowelle, damit dann irgendwie so ein paar Überraschungen rauskommen. Oder benutzen dann wie Moni einfach schon mal komplett abgelaufenen Film. Und das kann man natürlich auch machen.
Man kann auch warten, bis der nächste Supermond ist und sie dann linksdrehend entwickeln. Wer weiß, was dabei rauskommt, ne?
Boris, sag nicht das Wort Supermond, sonst fängst du gleich wieder an mit einem dicken Hals.
Ja, schön. Ja,
der nächste Vollmond ist ja auch wieder fast ein Supermond.
Das stimmt.
Die sind nur 1% kleiner als vorher.
Das ist ordentlich.
So, von dir, ja, mal, das war's, wenn ich von dir 1% wegschneide, ne, lassen wir das.
Hey.
Apropos,
das war's, hey, auf dem Slack.
Wir haben hier...
Moment. So. Wir haben einen Gewinner oder eine Gewinnerin zu ermitteln.
Richtig.
Von der Drehenaufgabe. Wo ist denn mein Gewürf? Hier ist das.
Hier ist mein Gewürf.
So. Ich habe immer noch keine Luftrüsseltröten. Dabei habe ich die auf meinem Wunschzettel. Aber die schickt mir keiner. Das sind My Little Pony Luftrüsseltröten.
Oh, ja.
Und es schickt mir keiner welche.
Ich habe hier generische mit Muster drauf.
Nee, so richtig gebrandet. Hm. Voll cool. Ist ja bald Weihnachten, ne?
Wir haben 22 Teilnehmer.
Moment, ich muss das noch öffnen. Moment, ich bin gleich fertig. Moment. Kann sich nur um Tage handeln. Ich habe auch 22.
Das ist schön.
Das ist so ein Zufall. Wir würfeln, es gibt zu gewinnen, ein Satz Better Picture Cards Street Edition.
Sehr gut.
Und, wer fängt an?
Ich fange an. 65.
Was?
65.
Ist es 12? Nee, es ist 21.
Ja, das wäre ja ein Treffer.
2 und 1, 21.
Das ist...
Capifoto.
Was war eigentlich die Aufgabe? Drehen.
Die Aufgabe war drehen.
Drehen, sehr gut.
Also Bernhard hat geschossen den... Ist das geil. Den Fast-Neumond, den er fotografiert hat, also eine Sichel quasi. Und den einfach viermal gedreht hat und damit einen Vollmond draus gemacht hat, der aber in der Mitte dunkel ist.
Moment, ich muss das mal gerade in groß aufmachen. Das ist ja geil.
Ja, das ist eine Nachbearbeitung. Ich vermute nicht, dass er die Kamera gedreht hat. Aber das ist immer eine nette Idee. Einen Mond zu machen, der von innen irgendwie ausgehöhlt ist. So viel zum Thema Verschwörungstheorien.
Das sieht ja lustig aus.
Also Bernhard,
ergibt sich eine Raute in der Mitte.
Mhm.
Interessant.
Also Bernhard, du hast ein Set Karten gewonnen. Schick bitte deine Adresse an chris@happyshooting.de. chris@happyshooting.de. Schreib drauf, Gewinner drehen. Und dann schicke ich dir ein Päckchen Karten.
Haben wir hier, ich kann mal
Da ist der Link für den Slack. Und der Preis war, ich schreibe das, ich notiere mir das hier, die Beta Picture Cards. Ja, das ist ja mal eine geile Idee.
Mhm.
Sehr schön. Ein Loch im Mond, genau. Oh Gott, ein Loch im Mond. Ja, so sehe das aus, wenn die Erde nicht rund, sondern eckig und der Mond größer.
Mondfinsternis mit eckiger Erde.
Irgendwie sowas.
Genau.
Ja, sehr schön. Was hatten wir denn noch so an schönen Ideen hier? Wir hatten einen drehenden Würfel, der so aussieht, als ob er auf einer Spiegeloberfläche.
Also ich will noch kurz über rotiert. Die 17 reden.
Die 17.
Das ist von Carpaun. Der hat ein Makro geschossen. Mhm. Und zwar eine Langzeitbelichtung von einer Uhr. Und das ist ganz cool, weil das ist eine. Ich bin jetzt, kenne mich jetzt mit so Uhren nicht so aus, aber das ist eine Uhr mit einem Sekundenzeiger und dieser Sekundenzeiger, der bewegt sich eben vor dem schwarzen Zifferblatt, also das hell angeleuchtet, bewegt sich vor dem schwarzen Zifferblatt und der bewegt sich nicht so sekundenweise, sondern eben so in kleineren Abschnitten. Also macht nicht tick, tick, sondern macht tick, 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 tick. So.
Finde ich gut.
Wird auch so klingen ungefähr.
Wahrscheinlich.
Und das sieht man auf dem Bild. Also du siehst quasi die Bewegung, du kannst sogar ablesen, wie viel lange er belichtet hat. Also die Belichtungszeit müsste so knapp über 2 Sekunden gelegen haben. Hier in der EXIF steht es leider nicht drin, aber das lässt sich einfach aus dem Reiseweg des Zeigers entnehmen. Und du siehst halt die kleinen Stops, die er gemacht hat. Der ist also jetzt tatsächlich kurz zwischendrin hält er an und dann siehst du ihn und dann geht auf die nächste Position. Also die Bewegung, die der Zeiger macht, ergibt sich aus dem Bild und man hört dann, wenn man in sich reinhört, hört man dieses tick, 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 tick.
Sehr schön.
Allein beim Betrachten des Bildes. Cooles Bild, gefällt mir.
Ja, Zen pur.
Und Zeit natürlich, ne? Also Zeit vergeht, Uhr, Zifferblatt und tick,
tick, tick, tick. Also die, diese Idee.
Mach da mal einen Titel draus. Tick, tick,
tick. Sehr schön. Die Idee mit der Langzeitbelichtung, die hatten viele, also Burnus 42 zum Beispiel hat ein Karussell etwas länger belichtet, sodass man so ein bisschen verschwommen das sehen kann. Flaschendrehen wurde gemacht von Raiwei 1 oder Raiweil, kann ich ja nicht so genau lesen. Was ich aber noch ganz lustig fand, ist von Martin Fuchs, der hat Sturm im Wasserglas gemacht, das ist hier bei uns die 14. Das ist ein schönes Produktbild eigentlich von einem Glas Wasser und da hat er wahrscheinlich mit dem Löffel ordentlich Schwung gegeben und das Wasser rotieren lassen, sodass in der Mitte ein schöner Strudel entsteht und hat diese Bewegung dann mit dem Blitz eingefroren. Und die Fläche, wo das draufsteht, die hat nochmal so eine leichte Reflexion. Das finde ich auch sehr cool und ich finde schön, wie so die Kanten von dem Glas oben rauskommen. Sehr schön gemacht, so vor dem dunklen Hintergrund. Und mal ein ganz anderer Ansatz, den hat Heimiebel gemacht, nämlich Aluminiumspan von einer Drehmaschine hat er genommen und daraus kleine Männchen gebaut mit Knöpfen und so mit Büroklammer, so sieht das irgendwie aus, aufgebogener Büroklammer.
Also so Drehspäne, die haben ja schon was. Ich habe ja mal so ferienjobmäßig in der Metallverarbeitung gearbeitet und ich fand so Drehspäne fand ich immer sehr schön. Vor allem die bei so einem härteren Stahl rauskommen, die dann so auch temperaturmäßig irgendwie so Blau-Grün-Färbungen und rote Töne bekommen und so. War schon ganz cool.
Das ist
ja, ja.
Also tolle Ideen wieder dabei. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für die reichliche Teilnahme.
So, dann müssen wir jetzt noch Axels Geräuschrätsel auflösen. Also es ist kein Benzinfeuerzeug, sagst du?
Nee, das klingt so. Tja, und er schreibt, hallo Chris, hallo Boris, anbei ein Geräuschrätsel von einer Mittelformatkamera 6x6, einer Puwa Start.
Karl Puwa AG, ein Fotounternehmen mit Sitz in Freital, Sachsen.
Ja, er schreibt nämlich, mit dieser DDR-Kamera habe ich Anfang der 60er Jahre die ersten Fotos in Anführungszeichen geknipst. Karl Puwa AG, genau, gibt es ja auch einen Link.
Also die Puwa hatte ich ganz sicher schon in den Händen. Ich vermute mal, dass am Sonntag auf der Fotobörse tatsächlich irgendwie da ein paar von noch irgendwo rumliegen werden. Bin mir fast sicher.
Ja, Er schreibt hier, die Fotos wurden normalerweise nicht vergrößert, sondern es wurden Kontaktabzüge angefertigt. 6x6 halt. Leider ist mein Exemplar, es dürfte so 60 Jahre alt sein, nicht mehr funktionsfähig. Ich hätte mit der PUVA gerne mal ein paar Testaufnahmen gemacht. Danke für den tollen Podcast. 3-2-1 Happy Shooting, Axel. Ja, ist die Frage, was da nicht mehr funktionstüchtig ist.
Woher weißt du, dass der nicht mehr funktionsfähig ist? Also der Abzug, der Auslöser, der klang jetzt nicht irgendwie kaputt.
Das ist die Frage, was da nicht geht. Geht der Filmtransport nicht? Oder?
Also die PUVA ist so eine klassische, die ist aus Bakelit gemacht oder aus so einem Kunden. Nee, es kann ja doch das Bakelit sein. Und eigentlich ist der Verschluss nicht wirklich kaputt zu kriegen. Und ansonsten ist da mechanisch nicht viel dran. Du hast einmal so ein Rad, mit dem du den Film rumspulst und du hast einen Auslöser und wenn du den drückst, dann macht's Klick. Das haben wir ja gerade gehört. Also ich gehe mal davon aus, dass die Kamera nicht kaputt ist. Mm-mm.
Oder es macht noch Klick, aber der Verschluss geht nicht mit.
Also wenn du ein iPhone hast, dann hol dir mal die App Shutter Speed. Mit der kannst du zumindest vom Geräusch her kannst du die Belichtungszeit ungefähr ermitteln. Und wenn die so, ich vermute mal, im Bereich von einem 25. bis 50. liegt, und das kannst du auch visuell natürlich kontrollieren bei der Kamera, einfach mal aufmachen, gegen das Licht halten und dann auslösen. Und wenn du siehst, dass das Ding zu ist und dann kurz aufgeht und wieder zu ist danach, dann tut die.
Dann kann man auch Bilder machen. Ja.
Eigentlich nichts, was da kaputt gehen kann, so ungefähr.
Na, vielleicht kriegt er sie ja noch zum Laufen.
Also ich möchte Bilder von der Kamera sehen, also aus der Kamera.
Aus der Kamera, genau. Bilder von der Kamera stelle ich in die Shownotes. Die hat uns Axel mitgeschickt.
Gut.
Sehr schön. Ja, danke für das Geräuschrätsel. Wenn auch ihr ein nettes Geräuschrätsel habt, was mit der Fotografie zu tun hat, dann schickt uns die Aufnahme an info@happyshooting.de. Stichwort Geräuschrätsel. Schreibt kurz dazu, was das ist oder was eure Geschichte mit dieser Kamera ist. Ich finde diese Geschichte immer toll.
Ja, und damit sind wir wieder am Ende. Wir bedanken uns bei allen Helferlines und verbleiben bis nächste Woche.
3, 2, 1. Happy Shooting. Wie geht das? Soll ich auch mal?
Eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.